Was machen wir für eine Zeit ungefähr? Was peilen wir an?
Sehen wir mal, wie es dauert.
Ja, dann herzlich willkommen. Sind wir ja sehr gut eingestiegen hier. Ich glaube, die zweite Folge von Extra Kurz. Dann sage ich mal Hallo.
Schon
und dann
die zweite.
Geht's los. Ja.
Willkommen.
Wollen wir eigentlich mal das Datum sagen? Heute ist der 12. Mai.
April?
Ach, April.
Nee, würde ich nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, wie lange du brauchst zum Abmischen.
Das ist ja nicht so schlimm. Wir können ja sagen, wann es aufgenommen wurde. Dann ist das eher zeitrelevanter.
Das macht doch keiner.
Na, jetzt machen wir es auch.
So ein paar tagesaktuelle Podcasts machen das schon.
Und genau.
Es gibt bei einem bekannten Podcaster immer den Spruch, da diese Podcasts noch in 100 Jahren gehört werden, müsste man dazu sagen, wann heute ist.
Ja, heute haben wir ja heute schon gesagt, ja. Also können wir eigentlich loslegen. So, ich muss das Workflow mir aufmachen für die Themen, sonst weiß ich nicht, um was es geht.
Gut. Ich sag mal ein bisschen was zur Vorschau. Wir haben heute nur eine Stunde und 15 Minuten für einen Soundcheck gebraucht. Ich bin begeistert.
Es wird aber besser, weil sind wir Profis. Hm.
Hm. Mal sehen, ob es sich gelohnt hat. Dann schauen wir. Wir haben das erste Thema. Stefan.
Ja.
ESP 8266.
Genau. Ich habe in letzter Zeit etwas mit ganz kleinen Computern umgespielt. ESP 8266, wer das noch nicht gehört hat, das ist ein ganz kleiner, daumennagelgroßer Computerchip, der von einer kleinen chinesischen Firma namens Espressif hergestellt wird. 32-Bit-Computer gibt es jede Menge dieser Größe, aber der hat die Besonderheit, dass er sehr low-power ist und der hat verbraucht ganz wenig Strom und die Besonderheit von diesem guten Stück, also man könnte ihn vergleichen mit einem Arduino, Besonderheit von diesem guten Stück ist, der hat WLAN. Das macht ihn sehr attraktiv, um ihn als Internet of Things, ist da immer das Passwort, in irgendwelchen kleinen Projekten einzusetzen, die am besten dauernd laufen und so wenig Strom wie möglich verbrauchen und auch noch eine Internetverbindung haben müssen. Ich kam da relativ unbedarft zu diesem Thema, weil ich mich eigentlich nicht so für Arduino interessiere. Ein guter Freund von mir fragte mich nach einer Lösung, um die Luftfeuchtigkeit in seiner Wohnung zu protokollieren. Und er schlug halt vor, irgendwelche gängigen digitalen Feuchtigkeitsanzeigegeräte aus gängigen Online-Shops sich zuzulegen und das dann mit Bleistift und Papier zu notieren. Und dachte ich mir so, im 21. Jahrhundert ist das möglich, aber nicht zeitgemäß. Und ich erkundigte mich dann bei einem Arbeitskollegen, der schon damit arbeitete, was da eigentlich so geht. Und was mich überraschte, war die Preise, die da abgerufen werden. Also der ESP 8266 in einer Bauform, wo man nichts löten muss, sondern wo man einfach nur ein Micro-USB-Kabel anschließt, eine Arduino-Programmierplattform auf dem Betriebssystem seines Vertrauens startet, braucht halt eben keine weiteren Lötverbindungen, um schon mal damit rumzuspielen und mit gängigen anderen Modulen kann man dann mit kleinen Käbelchen das verbinden, also so richtig wie im Elektronikbaukasten. Das ist, hat mich sehr beeindruckt und das Ganze gibt es für 3 € direkt aus China. Der Feuchtigkeitssensor war für weitere 2 € dazugekauft und schon war das komplette Setup fertig. Mit verschiedenen kostenlosen MQTT-Servern im Internet brauchte der Kollege sich nicht mal irgendwelche eigene Hardware hinstellen, die das Ganze protokolliert. Natürlich mit dem Nachteil, dass seine ganzen Feuchtigkeitsinformationen dann in der Cloud sind, aber damit konnte er gerade so leben. Und jetzt verbraucht das gute Stück, nachweislich irgendwie ein Viertel Watt oder so, à la 15 Minuten. dass der größte Strom wird verbraucht durch das Einwählen ins WLAN und dann war es das schon wieder. Das Ganze dauert 6 Sekunden. Lösung ist noch nicht aktiv bei ihm. Die ist hier nur programmiert, liegt ja auf dem Tisch. Müsste noch zum Einsatz kommen, aber die Alternative wäre, wir fangen bei 30 Euro an für diese digitalen Geräte, die man auch noch ablesen muss. Und so muss er sich um gar nichts kümmern. Die Historie ist im dokumentiert für immer in der Wolke. So, und dieser kleine Computer hat, ich glaube, 8 IO-Ports. Sind wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber die sind doppelt und belegt und der kann, spricht auch noch ein paar andere Schnittstellen, also I2C, das Bussystem spricht da zum Beispiel und hat auch eine SPI-Schnittstelle. Ein seriellen Port ist dran und ein Analog-Digital-Umsetzer. Also eigentlich relativ üppig ausgestattet für dieses daumenlagegroße Gerät. Und mir kam die Idee, dass man so ein Ding doch einfach mal in seine Senseo einbauen sollte. Also diese Kaffeemaschine von Philips. Die ist ja weitestgehend alles andere als smart, aber diese Möglichkeiten, diesen kleinen Chip irgendwo in die Ecke von dieser Kaffeemaschine zu werfen, wird er die Kaffeemaschine ins Internet bringen, zum einen. Damit könnte man dann, was relativ sinnlos klingt, über sein Mobiltelefon diese Kaffeemaschine fernsteuern, weil man muss ja relativ viel eigentlich an der Kaffeemaschine manuell justieren. Aber wenn der Chip im Hintergrund mitläuft, könnte er sich zeitsynchronisiert zu einem festzulegenden Zeitpunkt die Maschine starten und den Kaffee aufheizen und dann selber den Kaffeebezug ausführen und man hätte dann eine zeitgesteuerte Kaffeemaschine. Das geht leider nicht mit einer handelsüblichen Zeitschaltuhr, weil die Kaffeemaschine nicht automatisch loslegt, wenn man sie einfach nur an den Strom hängt. Das war der nächste Schritt. Da ist jetzt schon relativ viel passiert auf diesem Projekt. Hilft mir ein Arbeitskollege dabei, der etwas gewandter ist im Löten als ich, weil da muss tatsächlich viel gelötet werden. Da ist das Problem, das Einzige, wenn man dieses Setup im Internet mal nachschlägt, waren schon ein paar andere Menschen auf die Idee gekommen, Arduinos an Senseos zu klemmen. Aber die Arduinos selber sind sehr groß, die Boards. Und diese kleine ESP-integrated Einheit, die passt irgendwo in die kleine Ecke in die Kaffeemaschine. Das war die Herausforderung, ist alles in die Kaffeemaschine reinzustecken. Problem ist nur, der Strom, der in der Kaffeemaschine zur Verfügung steht, ist ungefähr, also ist 5 Volt ist genau die Betriebsspannung, die man unter anderem braucht. Der ESP muss mit 5 Volt oder mit 3,3 Volt gespeist werden. Und aber der Strom ist zu niedrig. Also da beim Hochfahren werden da mehr Amperes benötigt als das interne Netzteil. Das ist ein Kondensatornetzteil, was da drin ist, zur Verfügung stellt. Und wir brauchten also eine alternative Stromquelle. Und auch da liefert der freundliche chinesische Händler ein Netzteil, was für Strom sorgt. Das ist ein ganz kleines Bauteil, 2x1 cm in der Grundfläche, bringt 3 Watt, reicht genau oder heißt entspannt aus, um das Gerät zu booten.
Okay. Jetzt hast du schon was gesagt. Du arbeitest mit deinem Lieblingsgerät, den D1 Mini Pro oder wie der hieß?
Ich habe nur generell über den ESP gesprochen.
Genau.
Es gibt verschiedene Ausbaustufen, verschiedene Hersteller, die das implementieren, diesen Chip. Die Firma Wemos stellt den D1 zur Verfügung, der D1 Mini und Pro ist die Version mit mehr Arbeitsspeicher. Die sind als Breakout Board, heißt das, glaube ich. Oder, Oliver, hast du das?
Ja, korrekt. Also alles, was auf ein Breakout-Board passt, auf ein Steckbrett.
Auf ein Breadboard, meinst du?
Weil ja, so rum, Entschuldigung.
Da sind die Pins dran, also da sind, in einem 1 mm oder 1,2 mm Raster, was da der Standard ist, sind da Pins angelötet und das gute Stück steckt man auf einem Breadboard, das ist zum Verkabeln mit Steckkäbelchen ganz gut, also das eben genannte ohne Löten. Und die Firma Wemos, ebenfalls eine chinesische Firma, wenn ich mich recht entsinne, hat diesen Chip auf eine kleine Platine gelötet und einen Micro-USB-Anschluss daneben und einen USB zu Serial-Konverter, damit man mit diesem Setup das Gerät direkt flashen kann, ohne jetzt spezielle Extra-Hardware zu benötigen.
Genau. So, der ESP selbst, da sage ich mal noch ein bisschen was dazu. Den gibt es natürlich erstmal in verschiedenen Ausbaustufen von ganz klein, wie zum Beispiel den ESP01, mit dem ich schon ja im letzten Jahr ziemlich intensiv mich auseinandergesetzt habe für ein Projekt. Der hat aber einen Vor- und natürlich auch einen Nachteil. Der Vorteil ist, er hat keine störende Elektronik noch drauf, wie Spannungswandler, die müssen alle zugeführt werden. Das bedeutet, ich muss penibel darauf achten, dass ordentlich sauberer Strom reinkommt und habe aber nur 8 Pins, die nutzbar sind. Davon ist natürlich Ground und VCC, also im Endeffekt sind, glaube ich, nur zwei GPOs nutzbar. Wem das reicht, ist das okay. Das heißt aber nicht, dass der Prozessor das nicht kann. Die Pins sind einfach nur nicht rausgelegt auf die Platine. Es gibt nichts zum Anschließen. Kann man natürlich mit der Hand noch selber löten, wenn man das bräuchte, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Hier Anwendung ESP01, der kostet irgendwie in China $1,65 irgendwie 1,50 Euro inklusive Shipping. Für alle Aufgaben, die ja einen Sensor dran haben, was weiß ich, ein Temperatursensor oder ein Luftfeuchtigkeitssensor, das reicht für den völlig aus. Dann wird er in eine Kiste gepackt, mit Strom versorgt und fertig. Also eigentlich das WLAN-Gateway. Sobald dort Taster rankommen oder irgendwelche anderen Aktoren oder Sensoren, kann man schon auf das nächste Modell gehen. Das ist dann der ESP02 und die 3 ist auch noch ein bisschen mehr Pins. Im Wesentlichen sind das immer die gleichen Prozessoren, nur mit besserer Peripherie dran. Die nächsten haben dann Spannungswandler drauf oder einen Antennenanschluss oder geschirmter Wi-Fi-Chip dann da drauf, also nicht mehr auf der Platine aufgeätzt und so weiter und so weiter. Und eine Variante, die ich jetzt auch erst seit letztens kenne, ist tatsächlich, was Stefan schon sagte, der D1 Mini. Der hat noch, von Wemos, der hat noch ein paar Vorteile mehr. Erstens, er kann direkt mit einer USB-Spannung, mit Micro-USB versorgt werden. Das bedeutet, er hat einen kleinen Spannungswandler drauf. Das funktioniert und er hat einen eingebauten Reset-Button. Und so wie ich das festgestellt habe, ist er auch beim Flashen sehr umgänglicher. Das, was beim ESP01 ein ekliges Vorhaben ist, weil ich da ein GPO auf Ground ziehen muss beim Flashen. Entweder macht man das mit einer, mit einem Draht oder man bastelt sich irgendwie einen kleinen Adapter. Außerdem passt er auf kein Steckbrett, weil der Abstand des Pin-Headers genau ein Abstand ist, aber das geht nicht. Also, das sind ja im Prinzip, du hast ja bei so einem Breadboard unten, wenn du nach oben, nach unten raus musst, musst du mindestens einen Pin-Header dazwischen frei haben, sonst würde es einen Kurzschluss geben. Und das ist beim D1 Mini eben nicht der Fall. Man kann ihn irgendwo hinstecken und dann passt das schon. Also sehr schickes Gerät, sehr schickes Gerät. So, jetzt erzähl dir mal du mit deinem Projekt noch weiter, was du da schon gemacht hast. Und dann erzähle ich mal, was ich gestern noch gebaut habe mit denen auf die Schnelle.
Also neben der eben schon erwähnten Senseo Automatisierung, die jetzt noch mit dem Netzteil in die Endphase, in die Endrunde geht gerade, das Projekt ist, bedarf dann nur noch ein wenig Software, war die zweite, zweite Anwendung, um etwas mit dem Display zu machen, die eine Art Überlebensunterstützung für Nerds im Büro, nämlich ein CO2-Intensitätsmesser, ein Gerät, was die CO2 Dichte Parts per Million im Raum misst und das irgendwie darstellt. Idealerweise auch bei zu hoher CO2-Konzentration alarmierend irgendwie sich auf sich aufmerksam macht. Und da war der Gedanke, neben der berühmten Cloud-Fähigkeit, also die Push-Nachrichten ist da ein Stichwort, vielleicht auch ein Display an dieses Gerät dran zu klemmen. Und da war die Herausforderung, ein günstiges Setup zu finden, weil eine richtige CO2-Messung ist eine optische, also man kann dort keine chemischen Sensoren oder irgendwelche ICs, die irgendwie ein kleines Fensterchen drin haben und dann die Gase wahrnehmen, kaufen für ein paar Cent, sondern da muss wirklich richtig mit, also die CO2-Messung erfolgt über eine spezielle Lichtwellenlänge, die dann abgelenkt wird durch das Gas. Und da muss mit einem kleinen bisschen Spiegeltechnik tatsächlich aufwendige Elektronik her. Und dort ist aber auch wieder im chinesischen Bereich ein günstiges Bauteil zu finden, ein sogenanntes MHZ-19B, da schreiben wir alles in die Shownotes, das gute Stück ist auf gängigen Plattformen für um die 15 Euro inklusive Versandkosten zu bekommen. Und das arbeitet auch sehr stromkosteneffizient. Das heißt, es passt in dieses Umfeld Low Power, Low Energy. Misst optisch tatsächlich den CO2. Es gibt andere Sensoren, die erstellen einen sogenannten relativen oder äquivalenten CO2-Wert. Das finde ich mal ganz witzig, weil die berechnen oder die können andere Gase messen, die sich einfacher messen lassen. Und diese lassen Aufschluss darauf, oder kann man ausrechnen, wie viel CO2 sich jetzt hier im Raum befinden könnte, wenn diese anderen Gase diese und jene Konzentration haben. Also sie schätzen den CO2-Wert. Das ist ganz nett, aber ich hätte gerne den echten CO2-Wert gemessen, so genau wie möglich. Und dieses kleine Bauteil, der MHZ-19, ermöglicht dann auch direkt über die serielle Schnittstelle, so liefert ihr die Daten raus, den CO2-Wert einzulesen, sehr präzise. Hat auch netterweise noch einen kleinen Temperatursensor dran, weil das Gerät sogenannte Temperaturkorrektur durchführt. Und die erste Erfahrung war sehr erschreckend, dass man sagt, ab 1000 Parts per Million CO2-Wert fängt man an schläfrig zu werden oder unkonzentriert. Und den Wert haben wir regelmäßig bei uns im Büro überschritten. Außerhalb des Büros, also an der frischen Luft, sind ungefähr 400 Parts per Million. Das ist der Normalwert. Da heranzukommen, ist nur bei permanent offenem Fenster möglich. Aber irgendwo dazwischen wäre ja schon nett. Zumindest unter die 1000 zu fallen durch regelmäßiges Lüften. Und das Projekt ist auch, das scheitert momentan noch an der Fertigstellung um ein sinnvoll designtes 3D-Gehäuse, also Gehäuse, was aus einem 3D-Drucker kommt. Da gibt es schon ein paar Ideen. Da ist dann die nächste Herausforderung, die Kleinteile in ein 3D-Gehäuse, ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker zu bekommen, welches ohne Schrauben und ohne Kleben funktioniert. Das ist aber dann ein extra Thema.
Gut, das hört sich interessant an. Zumindest für den, der es braucht. Ich gerade mal nicht. Ich habe aber auch was mit dem probiert und habe auf deinen Hinweis mir mal den etwas destruktiven Anwendungsfall in Wi-Fi D-Outer gebastelt. Eigentlich war Sinn, noch so ein kleines Display dran zu bauen, da bin ich aber noch nicht dazu gekommen. Und das Projekt, was du mir geschickt hattest von, wie hieß der nochmal, irgend so ein Huhn, keine Ahnung, weißt du es noch?
Space Huhn hieß der.
Space Huhn, genau, das ist das Originalprojekt. Davon habe ich eine Ableitung, nennt sich Wii-PWN.
Wipeboard.
Das habe ich dann, das habe ich tatsächlich flashen können. Vorteil und auch Nachteil ist, man benötigt kein Netzteil, sondern das Teil spannt beim Start ein Hotspot auf, in dem man sich einwählen kann und dann über die IP-Adresse 192.168.4.1 ein schickes Webinterface bekommt, womit im Prinzip alle Funktionen gut nutzbar sind. Nachteil daran, wenn der ESP in den ja, Attack-Modus springt oder in den Scan-Modus, muss der Hotspot abgeschaltet werden. Ist ja klar, irgendwie kann ja nicht beide Varianten fahren. Ja,
ist nur damit, ein einfacher Wi-Fi.
Genau, also lockt der, also wirft er das WLAN im Prinzip weg. Man ist gerade mal offline und nach 15 Sekunden ungefähr reconnectet das Telefon wieder. Und man muss auch die Webseite refreshen und hat dann im Prinzip die Ansicht, dass, was natürlich jetzt nicht so lecker ist. Aber man braucht eben kein Display. Aber man könnte auch über einen OTG-Adapter des Telefons gehen und dann müsste das eigentlich funktionieren.
Du meinst jetzt, du möchtest eine serielle Verbindung zu dem Node-MCU, zu dem ESP aufbauen und das dann so auslesen. Das ist ja die Debug-Meldungen, die über die serielle Schnittstelle rausprotokolliert werden. Hast du denn einen Anwendungsfall für diese Pen-Testing-Funktionalität in dir autorisierten Netzwerken?
In mir autorisierten?
Also Netzwerke, wo Netzwerken, du die natürlich, Möglichkeit und Erlaubnis hast, einen solchen Pen-Test durchzuführen, natürlich. Selbstverständlich.
Da bei dem D-Outer ja nicht jedes Gerät betroffen ist, lässt sich natürlich überprüfen, welche Geräte betroffen sind. Ja.
Also überhaupt um diese Wi-Fi-Management-Packages, die ja unverschlüsselt durch die Gegend geschoben werden, traurigerweise, zu prüfen, welche Geräte sind darauf anfällig. Müssten doch eigentlich alle sein, weil das ist ja ein offizielles Management-Protokoll.
Das ist korrekt, aber tatsächlich habe ich es jetzt an mehreren Stellen ausprobiert heute und kann jetzt nicht sagen, wo, aber Geräte eines namhaften Herstellers, Access Point gegen HP-Rechner, waren dagegen tatsächlich unempfindlich. Ich habe es also nicht geschafft, dagegen einen aufgemachten Hotspot auf einem Android-Telefon, auch welches mit dem Android-Telefon gekoppelt war, hat sofort die Verbindung verloren. Also auch absolut nicht nutzbar mehr. Unglaublich. Ja, ist ja kein Jammer. Man darf es ja nicht verwechseln, wer sich damit nicht auskennt. Das ist kein Jamming. Es wird also nicht eine Frequenz zugemüllt, sodass der eigentliche Client nicht mehr durchkommt, sondern es ist tatsächlich ein Angriff auf Protokollebene, der den Client dazu bewegt, sich von dem Access Point auszuloggen. Ja, so ist eigentlich das Ding. Und das tut er dann auch. Beziehungsweise der Access Point verliert die Verbindung oder setzt sie dann zurück. Klar kommt der Client wieder, aber hier werden Pakete mit einer unheimlichen Geschwindigkeit gesendet, dass der echte Client keine Chance hat, wieder sinnvoll eine Verbindung aufzubauen.
Das Protokoll ist leider so designt, dass der Client der Anforderung, die Deauthentifikation durchzuführen, also sich auszulocken aus dem Wi-Fi, auch nachkommen muss und das auch tut, brav. Und es ist leider nichts drin, dass irgendwie authentifiziert wird, dass das Paket, die Anfrage jetzt wirklich vom Router kommt und nicht von einer unautorisierten Quelle, die sich nicht mal im Netzwerk befindet.
So ist es. Also Anwendungsfall habe ich jetzt eher nicht. Zumindest keinen sinnvollen. Es ist einfach nur wieder mal ein Technikprojekt. Ich hatte auch noch den, wie nennt er sich, MCU 2 damit geflasht. Das hat genauso funktioniert. Musste quasi nur ein anderes Borddesign einstellen. Aber mangels Antennenanschluss gehe ich davon aus, dass die Reichweite auch nicht irgendwie wahnsinnig ist. Also hier wäre dann auf jeden Fall ein Gerät nutzbar. Den gab es auch irgendwie für 4 oder 5 Euro mit SMA-Anschluss. Kann man auch eine Mini-SMA und kann mit dem Pigtail da auch eine normale Antenne dran bauen, dass er irgendwie ein bisschen Reichweite hat. Aber so funktioniert ganz gut. Ich glaube, die Variante mit dem Display werde ich noch aufbauen als autarkes Gerät. Es lief schon an einer Powerbank, hat also kein anderes Gerät mit dran. Und dann ist es auch nicht nötig, permanent das WLAN zu connecten. Also er kann sich dann auf seinen eigentlichen Auftrag konzentrieren und man kann über das Menü dann die Steuerbefehle, die WLANs auswählen, den Scanvorgang starten und auch die Clients detektieren, die man aus bestimmten WLANs raushaben möchte. Eine tolle Funktion war da noch dabei, die ist eigentlich auch witzig.
Ja. Ich hatte den heute auch tatsächlich an meinem Handy angeklemmt als Stromquelle über den OTG-Port, über den USB-Port des Handys. Hat wunderbar funktioniert. Und weil du es gerade angesprochen hast, ich habe hier auch einen Wemos D1 Pro, also das glaube ich Mini Pro, korrekt, mit dem von dir eben erwähnten externen Antennenanschluss. Also tatsächlich habe ich vor, eben dieses Setup mal zusammen zu basteln.
Ah, okay. Okay, D1 Mini Pro ist also das Gerät tatsächlich, ich sehe es gerade hier, eine kleine Antennenbuchse und es sieht schon, ja, gar nicht mehr schlecht aus. Preis ja, passt ja irgendwie. Gut, eine Funktion noch, die nannte sich Beacon. Der Sinn ist dahinter, einfach eine übermäßige Anzahl an WLANs aufzuspannen, natürlich nicht in Realität, die sind nicht konnektierbar, sondern tatsächlich nur für Geräte sichtbar. Es gibt so einen Punkt, generiere sinnlose SSIDs und die pusht der alle paar Sekunden raus. Also für Clients wird es sehr, sehr schwierig, das richtige WLAN zu finden, weil einfach die Liste voll gemüllt ist. Ganz ekliges Ding. Jetzt stelle man sich mal vor, man nimmt die SID eines vorhandenen Netzwerkes und pusht das so 100 Mal dorthin, dann ist es, glaube ich, unmöglich, das richtige Netz zu finden wieder. Naja.
Das ist die Ansicht im Android- oder im iOS-Telefon, wenn man sich mit Wi-Fi verbinden möchte und man sieht die Auflistung aller Wi-Fi-Netzwerke um sich drum herum und möchte jetzt das Richtige auswählen. Und in dieser Liste erscheinen Wi-Fi-Netzwerke, wo das vom Mobiltelefon das Wi-Fi-Modul die sogenannten Wi-Fi-Beacons empfangen hat. Das sind Ankündigungsnachrichten der Wi-Fi-Access-Points um einen drumherum, die dann sagen, hallo, ich bin dieser Access-Point hier und wenn du magst, darfst du und so weiter. Also da wird auch mitgesendet, was sie für eine Verschlüsselung haben, etc. Und das kündigen diese Access-Points regelmäßig an. Und was die Funktion macht, ist diese Beacons zu faken, also rauszuhauen mit relativ hoher Frequenz und ohne dort natürlich ein WLAN dahinter liegen zu haben. Deswegen heißt diese Funktion auch Beacon oder Beacon Spamming. Ich habe auch die Variation davon gesehen, das fand ich ganz amüsant. Der Begriff des Rickrollings ist ja vielleicht bekannt. Kurz noch, das ist jemanden einen Link unterzujubeln, mit der vermeintlich auf irgendein interessantes Thema leitet, aber dann auf ein durchaus interessantes YouTube-Video verweist. Bitte selber googeln. Dieses Rickrolling wäre hier nur in Textform möglich, da ja kein Video oder Link hinterlegt wird. Und die Interpretation des Programmierers war dann den Never Gonna Give You Up Musiktext als Beacon-Liste. Der hat die dann am Anfang durchnummeriert, die in der korrekten Reihenfolge basieren. Und da hat er den Musiktext, den Songtext einfach als ganz viele Beacons publiziert. Fand ich auch fast schon Kunst.
Okay. Interessant. Okay. Gut, was gibt's noch für Anwendungsmöglichkeiten? Also IoT, dafür wurde gemacht. Zum Stromsparen muss ich ein bisschen intervenieren. Wir hatten im letzten Jahr, hatte ich ein kleines Projekt, tatsächlich ging es um einen Temperatursensor, der autark laufen sollte. Und schon mit dem ESP01 ist das Problem, dass der ganz schön viel Strom zieht. Das sind so 250 Milliampere, wenn WLAN aktiv ist, was ja genau Sinn der Sache ist. Das liegt aber nicht am ESP, sondern das liegt einfach mal am WLAN-Protokoll selbst, an der Spezifikation, dass die einfach mal nicht auf Stromspar ausgelegt ist. Darum haben
warum, die meisten... Warum ist dein WLAN ständig an?
Nein, das geht wieder aus.
Nächste Frage, warum ist dein WLAN ständig an?
Nee, ist es nicht. Das Problem ist, er zieht einmal, wenn du, warte mal, ich erkläre es nochmal. Also Problem ist, wenn du, du kannst das WLAN ausfahren, du kannst den Prozessor in Deep Sleep runterfahren und so weiter, aber dann hast du ein Problem, ihn wieder aufzuwecken. Bräuchtest also eine Realtime-Clock oder irgendeinen anderen Trigger, was ziemlich schwierig, ein Button wäre zum Beispiel möglich, aber wer will da schon drücken, ist ja Quatsch. Also es muss ja irgendwie automatisch gehen. So, und das bedeutet, wenn der hochfährt, da hast du schon recht, so um die 6 Sekunden braucht er, um das WLAN hochzuziehen, aber dann geht es ja weiter. Dann wirft er erstmal noch ein DHCP für eine IP-Adresse, wenn du keine feste drin hast, guckt nochmal über DNS und so weiter und so fort, bis er dann also wirklich senden kann, sind 7 Sekunden rum. Und peakmäßig 250 mA, das für 6 bis 10 Sekunden, bis er wieder in Schlafmodus fällt. Und der Schlafmodus, den haben wir so realisiert, dass dort vorne Atmega ist, der mit, ja, keine Ahnung, was die Werte waren, müsst ihr jetzt nochmal nachfragen, aber eher so bei im Mikro-Ampere-Bereich, wenn der in Deep Sleep runterfällt. Und dort kann man einen Wattstock drauf lassen, dass der nach einer bestimmten Zeit wiederkommt und dann im Prinzip das Ganze wieder hochfährt. Also die komplette Realisierung auf dem ESP war so nicht möglich. Weil wenn man den halt runterfährt, ist er runtergefahren. Geht halt einfach nicht. Schade. Und das ist auch der Grund, warum die ganzen Wetterstationen eben nicht auf WLAN bauen, sondern auf 433 MHz. Weil es da, oder auf 800 MHz, das andere Protokoll da oben, weil es da einfach nicht notwendig ist. Es gibt ja keine bidirektionale Verbindung. Der Burst, der ist irgendwie 10 Millisekunden lang und dann legt das Ding sich wieder schlafen. Und das ist natürlich erheblich effizienter als ja, ein klassisches WLAN-Verfahren. Nachteil daran ist dann natürlich, dass ich die 433 MHz den Beacon irgendwie auffangen muss, verwerten muss, also zu irgendeiner Basisstation senden muss. Das ist ja genau das Thema der Außensensoren. Die brauchen immer irgendwie eine Basisstation, die dann auch was anzeigen und die zieht dann den Strom. Also brutto zieht das Ding genauso viel, netto für den Sensor natürlich nicht. Und wenn ich viele Sensoren habe, kann ich damit auch viel, viel Strom sparen. Möchte ich aber jetzt einen Sensor bauen, der direkt über, sagen wir mal, MQTT, müssen wir das erklären, MQTT? Stefan?
Erzähl erstmal, ich wollte gleich zu deinem Deep Sleep noch was sagen, dann mach du erstmal dein.
Gut, also MQTT wäre im Prinzip so ein formalisiertes Protokoll.
Verlinken wir nicht schon was.
Genau, welches im Prinzip dazu gedacht ist, in dem Fall eben Sensordaten an einen Broker zu schicken, der sie dann empfängt und über Topics weiterverarbeiten kann. Wenn ich so einen Sensor mit WLAN baue, dann kann ich mir den Broker sparen, sondern ich kann, so wie du es gemacht hast wahrscheinlich, irgendeinen Broker im Internet nehmen, in irgendeiner Cloud, der läuft da. Über DNS kann ich ihn sagen, wo er es hinfeuern soll und dann werden die Daten eben in der Cloud gespeichert und ob der Sensor da ist oder nicht, spielt dann keine Rolle, weil die Daten nicht verloren gehen. Das ist eigentlich der riesen Vorteil für den Endkunden, der muss sich nicht erst irgendeinen Broker hinstellen und die Daten aufwendig aufarbeiten oder visualisieren. Das wird einfach von dem Cloud-Dienst abgenommen, wo es dann meistens sogar noch eine schicke Android-App gibt, wo ich die Daten dann wieder fetzig visualisieren kann. Also es macht schon Sinn, daher auch der Ansatz, den Sensor über den ESP weiterzulassen. So, jetzt, Stefan, du hattest noch,
ich habe noch eine
etwas
Anmerkung,
zum Deep
genau.
Sleep.
Wir haben tatsächlich auch mit dem Deep Sleep rumgespielt und du hast recht, das ist nicht ganz einfach, weil der Deep Sleep, vielleicht noch für den, der es interessiert, Deep Sleep bei dem Gerät bedeutet, man setzt per Software das Gerät in einen, ja, wie der Name schon sagt, Tiefschlafzustand, wo wirklich alle Devices abgeschaltet sind. Das Gerät hat eine Realtime-Clock, die ist allerdings nicht Quarz gepuffert, also die hat Batterie gepuffert. Bedeutet, man kann jetzt keine echte Uhrzeit drin speichern, aber das Gerät selber kann. Ich weiß nicht, der Wert wird in Nanosekunden eingegeben. Ich glaube, man kann maximal 70 Stunden, das ist die längste Zeitspanne, korrigiert mich, das kann man also im Datenblatt nachlesen, wie man das Ding maximal in Deep Sleep setzen kann. Aber man kann es halt auch für Bruchteile, also wirklich Tausendstel oder Zehntausendstel einer Sekunde, auch in den Deep Sleep versetzen. Das hilft auch schon mal viel. Aber wenn man so eine Anwendung hat, wie zum Beispiel Feuchtigkeitssensor oder so, da muss man nicht im Sekundentakt die Feuchtigkeit messen. Da reicht einmal eine halbe Stunde oder einmal eine Stunde die Feuchtigkeit zu messen. Oder wenn man das etwas feiner haben möchte, einmal eine Viertelstunde. So, und dann geht es tatsächlich so, dass man den Deep Sleep dahin setzt. Man muss am Gerät aber zwei Pins miteinander verbinden. Das ist so im Handbuch nachzulesen. Das hatten wir erst gar nicht gewusst. Aber der Deep Sleep geht so mit diesen beiden Pins und er gibt dann auf einen dieser beiden Pins halt ein kurzes Signal raus, wenn der Deep Sleep zu Ende ist. Der RTC triggert das. Und dann wacht der Chip auch wieder auf, so als ob man ihn einmal auf die Reset-Taste haut. Ist ungefähr vergleichbar. Also der bootet dann. Und dann passiert genau das, was du eben beschrieben hast. Das Gerät wählt sich dann ins Wi-Fi ein, holt sich dann die IP wieder und dann muss man auch DNS meinetwegen noch auflösen und muss dann seine HTTP-Nachricht an den Broker abschicken. Also an irgendeinen Server und dann wieder schlafen legen. Das verbraucht tatsächlich relativ viel Strom. Der Vergleich mit der 433 oder irgendwie N100 MHz Lösung ist immer so, dass du da eine Basisstation und irgendwo noch ein Gegenstück hast, wo diese paar hundert MHz Signale dann hinfliegen und da aufgefangen oder verarbeitet werden. Tatsächlich gibt es so eine ähnliche Lösung. Das hat ein Hacker, können wir auch gerne in den Shownotes verlinken, der hat es gebastelt. Der hat sich überhaupt gar nicht gesagt, okay, wie kriege ich das Ding noch stromsparender? Und hat sich überhaupt gar nicht um die darauf liegenden Protokolle, also HTTP ganz oben drauf und weiter unten drunter TCP/IP gekümmert und hat nur auf Wi-Fi-Ebene ein Custom Packet, ein Wi-Fi-Paket losgesendet, was dann einfach gebroadcastet wird. Und dazu braucht man auf der anderen Seite ein Gerät, was diese speziellen, nicht zum normalen Wi-Fi-Traffic gehörenden Pakete empfängt. Also der hat also auf 2,4 Gigahertz-Ebene dieses Paket abgefeuert. Und das geht innerhalb von Millisekunden. Ne? Da hat diese ganz lange Login-Vorgang schlicht übersprungen und hat mit diesem Gerät, ohne jetzt auf irgendwelche extra Hardware zurückgreifen zu müssen, einen Low-Power-Sender hinbekommen. Und der hat einem normalen Mignon, einer normalen alkalinen Batterie, dieses Gerät 400 Tage lang betrieben und hat dabei einmal pro Stunde ein Signal abgesendet. Also das okay, geht, wenn man es möchte.
Naja, bedarf aber tatsächlich hintenrum einen Empfänger, der das gleiche Protokoll
spricht. Natürlich, richtig. Logisch. Genau wie du bei dem 433 MHz System oder bei 800 MHz System auch eine Empfangsstation benötigst. Mhm. Selbstredend. Na, das wäre dann irgendwie ein weiterer ESP mit ähnlicher Programmierung, der dann als Empfänger dient und im Empfangsbereich natürlich steht und dann Dauerstrom hat, aber das Gerät im Dauerstrom ständig eingeloggt, verbraucht ja auch wirklich nur einen Bruchteil von dem, was ein Raspberry Pi zum Beispiel verbrauchen würde.
Genau. Ja, also schon spannend, die Entwicklung zu sehen, vor allem der ESP01, als der rauskam, das ist jetzt schon wieder ein, zwei Jahre her, war das ja wie eine Revolution. Jeder hat das Ding irgendwie sich geklickt. Für den Preis, da hat er noch irgendwie 5 Euro gekostet und das war schon extrem billig, wenn man sah, dass die einzige WLAN-Lösung für Arduino als Shield so um die 30, 35 Euro gekostet hat.
Unglaublich.
War das schon Meilenstein und damit ging das eigentlich los. Interessanterweise haben die sich auch verändert. Vorher war das ja, glaube ich, der ESP8225 oder irgend sowas. Das war der Vorgänger. Es
gibt ja verschiedene Variationen von ihr.
Genau. Da sind schon besser geworden, auf jeden Fall. Auch in der, also im Stromverbrauch, die waren am Anfang schlechter und haben sich aber schon verbessert, die wurden dahin schon recht gut optimiert. Also,
das dachte ich, ist eigentlich deren Aushängeschild. Ne? Also Low Power, die werden ja direkt, das ist mit so die ersten Buzzwords, die um die Ohren gehauen werden, ist ja der niedrige Energieverbrauch.
Ja. Tja, und seitdem die auch mit der, will ich sagen, primitiven Arduino IDE zusammenspielen, haben die natürlich ihren Siegeszug durch alle Maker Fairs dieser Welt irgendwie angezogen. Ganz klar. Vorher konnte man ja nur mit den ihr eigenen Node-MCU das Ding dort irgendwie coden. Und das ist ja jetzt auch nicht mehr notwendig. Also im Prinzip für jeden geringe Einstiegshürde.
Genau, die haben so viel Verbreitung gefunden, dass inzwischen auch chinesische IoT-Haustechnik-Hersteller dieses Gerät auch verbauen. Das ist hyped auch jetzt im letzten Jahr, war das glaube ich erst oder? Ich rede von dem S-On-Off oder auch gerne als Sonoff bezeichnet. Die Geräte, die haben ja auch den ESP drin als Gerät und die Hacker haben das Gerät auch jetzt kreativ umgestaltet und haben ihm die Originalhersteller-Cloud-Anbindung abtrainiert, um das in dem eigenen Setup zu integrieren mit eigenem lokalen Steuerungsservern. Und das Ganze ist, glaube ich, für unter 10 Euro zu haben pro Gerät. Also wir reden von einem Wi-Fi-fähigen Schalter, den man in eine 230 Volt Leitung einklemmt. Und das gute Stück wird als fertiges Produkt angeboten mit Cloud-Anbindung. Leider mit der Cloud-Anbindung des Herstellers. Und da gibt es die erfolgreichen Bestrebungen, das Gerät umzuflashen, sodass es in die eigene Home Automation Umgebung eingebunden werden kann. Link auch in den Shownotes.
Ja, Sonoff oder S-On-Off, wie man es nennen will. Ich nenne es Sonoff, deshalb.
Klingt
natürlich auch schon hier. Ist natürlich schon völlig ausgetestet. Ich habe also so ziemlich jedes Gerät aus der ihrer Produktpalette da, also von
auch den
dem klassischen Basic-Schalter, also den, der als in jedes Kabel eingeschleift wird, den gibt es dann als Dual-Channel, dann gibt es noch den, der einen Sensor trägt oder der einen Sensor trägt und Power-Consumption messen kann. Das sind, glaube ich, die vier, die liegen jetzt, ich sehe es von Weitem, ich komme noch nicht genau dran. Und
die haben doch auch diesen Wandschalter, ne? Den man so
genau, und dann gibt es diesen Touch, das ist ein Wandschalter, ein tatsächlicher Wandschalter im Sinne von, ich muss hinten Kabel dran machen und so weiter. Den habe ich auch da als Single und als Dual. Wenn euch das Thema interessiert, kann ich dazu noch was sagen. Und als letztes Gerät ist es, glaube ich, dieser S20. Das ist eine schaltbare Zwischensteckdose. Also Schokokontakt in jede Steckdose und gesteckt. Für jedes Gerät hat so einen kleinen Button dran. Das Gerät gefällt mir eigentlich am meisten. Warum? Also Flashen ist machbar. Es gab eine Version, ich glaube, die war bis zu 1.5 oder 1.4. Konnte man tatsächlich über Over-the-Air die Dinger flashen. Gab es so eine Möglichkeit, dass man, war ja eigentlich ein DNS-Spoofing, das Ding umgebogen hatte und eine neue Firmware draufgebogen hatte. Wer das nicht will, der kann natürlich den klassischen Weg über den stinknormalen Pegelkonverter gehen. Die kosten irgendwie 3 Euro beim Chinamann. Und dann kommt man sowieso an jedes Gerät ran. Das funktioniert also ziemlich gut. Gibt es genug Tutorials. Okay, aber Sonoff hat es leider noch nicht geschafft, in den europäischen Markt zu kommen. Warum? Weil die Leute ja meist den Schalter in ein vorhandenes Set einbauen wollen. Die haben also ein Schalterset in ihrem Haus, in ihrer Wohnung verbaut und dort passt der Schalter einfach nicht rein. Der hat eine viel zu große Grundplatte oben. Also die ist, glaube ich, 78x78 und das ist, oder noch größer, das ist gigantisch, einfach zu groß. Den Single-Schalter könnte man kürzen, das würde passen. Den Doppelschalter nicht, weil die Platine oben dann mit zu viel Elektronik versehen ist. Also das Thema kann man nochmal irgendwann weiter ausweiten, wenn wir dann mal in Richtung Home-Automatisierung gehen. Aber hier mal nur gesagt, Sonoff, extrem günstig. Kein Gerät kostet über 10 Dollar. Und ja, macht einen ganz guten Eindruck.
Wie ist deine Beurteilung so mit VDE-Siegel und so, ist ja nicht drauf. Also ist da jetzt, kann man das ruhigen Gewissens in sein Haus einbauen und muss nicht daneben einen Brandmelder stecken?
Weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Also das würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
Wie ist deine eigene Einschätzung da?
Ich hätte wahrscheinlich kein Problem damit. Ich habe mir die Platine angeguckt, das sieht alles ganz okay aus. Und wenn ich sehe, dass es von, wie heißt die Firma? IOF oder sowas, keine Ahnung. Also die das originär hergestellt haben, die sind ja eigentlich ein riesen Platinenhersteller. Bei denen bestelle ich seit Jahren Platinen. Und das hat schon Hand und Fuß, keine Frage. Aber ob die Versicherung zahlt, wenn die Bude abbrennt, glaube ich eher nicht. Also da das CE-Siegel, was da drauf ist, ist, glaube ich, eher nur so ein Aufkleber.
Das steht ja auch für China Export. Ne? Das ist ja.
Genau. China exported. Aber trotzdem optisch ganz gut und so als Zwischenschalter für die Christbaumbeleuchtung auf jeden Fall ja nutzbar. Und der Zwischenschalter oder die Zwischensteckdose, die finde ich persönlich wirklich gut. Also das fetzt, weil das Geniale an dem Teil ist, ich muss doch nochmal kurz drauf gehen, ist der Button. Sieht aus wie ein Button, ist okay, aber man kann nach Flashen die RGB-LED voll frei konfigurieren.
Oh, also jetzt bin ich interessiert.
Das ist also nicht einfach nur on-off, sondern man kriegt im Prinzip auch den WLAN-Status angezeigt über eine RGB-LED. Und, also man kann alles drauf schalten im Endeffekt. Theoretisch Signalstärke oder ist er eingeloggt, ist er nicht eingeloggt und so weiter. Das kann man alles ablesen dort an einem Button. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Theoretisch.
Ich habe sogar das Ding mal.
PWM, die Helligkeit ansteuern von der LED.
Ah, die Helligkeit weiß ich nicht.
Ja, theoretisch, du könntest sie mit PWM ansteuern. Das hängt ja direkt am ESP dran. Und ja. Man kann es tun, dieses Helligkeitsregeln durch PWM, durch Pulsweitenmodulation. Geht.
Wäre eine Variante. Ja. Also, ich habe sogar mal das Teil im Originalzustand probiert, also tatsächlich mit denen ihrer Cloud, mit der China Cloud. Das hat im Test ganz gut funktioniert. Blöderweise.
Ja, nee, das hat ja niemand bestritten. Ich habe hier auch von TP-Link ein ähnliches Produkt, kostet nur das Dreifache über den ein oder anderen Online-Händler. Aber das gleiche Problem. Also es spricht auch mit irgendwelchen Alexas und Siris und so, aber das gute Stück muss halt einmal durch die chinesische Wolke und am goldenen Vorhang vorbei. Entschuldigung,
das stimmt.
ging gerade ein Echo an.
Wir hatten hier einen weiteren Gast gerade.
Ach so. Gut, um das abzuschließen, ich meinte nicht, dass die Funktionalität, von der ging ich aus, das funktioniert. Übrigens schreiben aber die Foren, es funktioniert halt nicht immer, wenn die China-Server nicht alle direkt erreichbar sind. Dann geht natürlich nichts, also Einbindungen in irgendwelche Alarmanlagen oder sonst irgendwas, das würde ich mir verkneifen. Worum es mir eigentlich ging, war das Delay, das war extrem kurz, also irgendwie Telefon im WLAN, das Ding in der Steckdose und draufdrücken und das Ding schaltet sofort, also wirklich sofort, wo ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie das überhaupt geht, das kann eigentlich nicht sein, also schon die Paketlaufzeit irgendwie muss länger gewesen sein, ich weiß es nicht.
Du meinst einmal nach China und zurück?
Ja, genau.
Das war irgendwie. Da täuscht dich da nicht, das steht erstaunlich schnell. Also wenn wir da von einer dreistelligen Millisekundenzahl reden, sind wir dann schon im dauert ganz schön lange Bereich. Und das nimmst du nicht wirklich als große Verzögerung wahr. Also der Knopfdruck auf dem Telefon, auf einer Touchfläche, auf deiner App, bis hin zum eigentlichen Schalten des Gerätes. Der längste Vorgang dabei ist tatsächlich, dass irgendwelche Hochvolt-Schaltungen stattfinden müssen mit so einer halbmechanischen Lösung. Ja. Das dauert meistens länger als die Paketlaufzeit einmal nach China und zurück. Das täuscht gerne.
Also Begeisterung. Also für Endkonsumenten, die sich über Sicherheit keinen Kopf machen, sondern nur damit die Weihnachtsbaumbeleuchtung an- und ausschalten wollen, ist das okay. Wobei man natürlich sagen muss, da steckt ein ESP drin, der sich nach erfolgreicher Konfiguration im lokalen Wi-Fi-Netz befindet. So wie alle anderen Geräte auch.
Mhm.
Und dass der ESP erheblich mehr kann, sollte auch klar sein.
Aber du kannst doch also, das Ding umflashen. Da gibt doch, die gibt doch so ein oft
genau,
ohne Cloud.
Geflasht ist ja kein Thema.
Ja, es geht ja darum, es im Originalzustand zu belassen.
Das will ja keiner.
Ja. Genau, und
du hast das Ding, also
sollte man
das
doch
Ding,
Sicherheitsbedenken haben.
Da hätte ich Sicherheitsbedenken, weil man hat ja sofort ein aktives WLAN-Device im WLAN.
Der braucht so ein SSH-Client drauf oder Server drauf packen und schon war es das eigentlich.
Was drauf packen? Ich hab's nicht
verstanden. Du kannst ja einen Micro-SSH-Server drauf packen oder sowas. Geht bestimmt irgendwie.
Um was zu machen?
Nee, Stefan, du hast nicht ganz, vielleicht das Prinzip ist tatsächlich so, das gute Stück ist mit der Cloud des Herstellers verbunden, um eventuelle Kommandos von
Ach so, okay, da brauchst du ja keine SSH mehr.
Die du von woanders auslöst, zum Beispiel von einem Mobiltelefon. Und diese klassische Kommandoserver-Struktur, die man auch von Trojanern kennt oder von anderen Lösungen, die könnte ja nun auch, ja, wenn man wollte, negativ ausgelöst. Das kann natürlich mit jedem anderen Device, was in der Wolke hängt, genauso passieren mit irgendwelchen Amazon.
Wir haben jetzt eine Stunde über ESP gesprochen, vielleicht machen wir ein neues Thema.
Ja, wir gehen nochmal, nur abschließend ja nochmal, muss ich trotzdem noch sagen, was denn, das ist wichtig. Das Ding wählt sich ins WLAN an und das kann es natürlich nur, wenn es den Access Key dazu hat, also den WPA2 Key. Und wo der gespeichert ist, das weiß natürlich kein Mensch, nur mal davon abgesehen. Also sobald das Ding im WLAN ist, ist wahrscheinlich der Key auch irgendwo in der Wolke versenkt mit deinen Geokoordinaten deines Telefons. Nur mal drüber nachgedacht. So, Thema beendet.
Haben wir durch für heute. Falls noch Kommentare, Wünsche, Fragen sind, in die Kommentare, bitte. Wir stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite, falls jemand seine Home-Automatisierung optimieren möchte.
Wäre vielleicht mal ein ganzer Sendungsblock, wenn das interessiert.
Ach Mensch, ein eigener Podcast, du.
Oh, eigener Podcast, da gibt es, glaube ich, zu viele schon.
Ja, wir können ja mal einen Themetag darüber machen.
Oder Podcast-Empfehlungen.
Eine Themennacht bei uns.
Ja. Eine Themennacht, okay, geht natürlich auch.
Apropos Themen, ich habe tatsächlich zu dem letzten Thema von Stefan noch einen Nachtrag. Der Stefan hat ja letztes Mal über seine Scannerlösung geredet, die übrigens auch mehrere Hörer beeindruckt haben. Ich habe einige Rückmeldungen dazu bekommen. Was ich für mich selber, was ich die Frage, die sich mir selber gestellt hat in dem Setup war, warum gibt es jetzt eigentlich keine Linux oder ja nicht Windows, Mac Implementation, die über Wi-Fi mit diesem Scanner spricht. Hab gedacht, naja, in der großen Hackerwelt gibt es bestimmt mindestens eine Bibliothek, die auf, sagen wir mal, Python oder anderen Programmiersprachen dieses Problem lösen. Und tatsächlich nach längerer Recherche hat sich eigentlich überhaupt nichts herausgestellt. Nicht mehr irgendjemand, der es versucht hat und es in irgendeinem Blog dokumentiert hat, so nach dem Motto, ich habe aufgegeben, weil zu kompliziert, zu verschlüsselt, war gar nichts. Musste man leider selber ran und ich habe mich entsonnen, es gibt eine Android-Anwendung für diesen Scanner. Wir reden vom Fujitsu ScanSnap EX500, der ist Wi-Fi-fähig. Und beim Stefan, soweit ich weiß, glaube ich, auch über Wi-Fi mit seiner Lösung verbunden.
Ja,
ist
das
korrekt? Mhm. Und diese Android-App, die kann ebenfalls über Wi-Fi mit dem Scanner reden und kann dem auch ein paar, also die Grundfunktion entlocken, also einscannen von Dokumenten und das Ganze in einem PDF konvertieren. Leider nicht mit OCR-Funktion, das macht die App nicht. Aber das ist schon mal ein Anfang. Mein Ansatz war hier, nicht die App zu verwenden und jetzt irgendwie ein Android-Telefon neben den Scanner zu legen. Ist nicht mein Ansinnen, sondern die Linux-Variante war mein Interesse. Deswegen habe ich die App ein wenig reverse-engineert und die netten Programmierer dieser Anwendung haben sie nicht wie üblich so verunstaltet, dass man ein Reverse Engineering erschwert, sondern sie haben sie netterweise im Originalzustand gelassen. Absichtlich oder unabsichtlich, lasse ich jetzt mal offen. Aber man kann, wenn man in die App mal reinschaut, recht gut erkennen, wie der Scanner funktioniert. Und es ist ein einfaches Binärprotokoll, was beim Scanner die Bilder anfragt und dann fliegen da JPEGs durchs Wi-Fi-Netzwerk. Irgendwie ein bisschen TCP, ein bisschen UDP. Ich werde das mal niederschreiben und in einer vertrauenswürdigen Programmiersprache, die auf mehreren Plattformen läuft, auch mal was implementieren dazu, weil mich interessiert nämlich, das Ganze auf einem Raspberry Pi zum Beispiel zum Laufen zu bringen, anstatt auf einem Wii-Server mit virtualisierten macOS. Da werde ich dann auch Updates liefern, falls es da irgendwelche zu gibt.
Mhm. Dann bin ich auch wieder mit dem Boot und interessiere mich dafür.
Warum nicht? Es gibt
tatsächlich mehrere Leute, die gerne automatisiert scannen werden. Die höchste Hürde ist der unverschämte Preis dieses Scanners. Da wurde mir vor kurzem zugetragen, da kriege ich ja eine ganze Drucker-Scanner-Kombinations für den Preis, anstatt einen einzelnen Scanner, aber er ist es wert.
Ich wollte gerade sagen, das wirst du schätzen lernen, wenn du das tatsächlich irgendwann implementiert hast, das stehen hast und andauernd irgendwelche Paper Gems in den Billigdruckern, Scanner-Dingern kriegst. Oder wenn du 10 Seiten einscannen möchtest und dann mal einfach mal so geschmeidige 3-4 Minuten davor sitzt, weil du nicht nur 50 DPI einscannen möchtest. Und dann hast du noch keinen, zum Beispiel kein OCR gemacht oder nicht doppelseitig, sondern nur einseitig. Wenn du doppelseitig scannen möchtest, dann brauchst du wieder relativ teure Multifunktionsdrucker und selbst da ist es elend lahm. Also ich habe das ja getestet. Ich dachte ja auch am Anfang genauso, ach, der X500 ist mir einfach viel zu teuer. Ich nehme mir so einen Standarddrucker, da kann ich auch drucken. Habe ich tatsächlich zweimal probiert und dann irgendwann gesagt. Das Gerät
kostet momentan so um die 400 Euro.
Genau. Da kriegst du
Ich glaube, da ist eigentlich nicht das Problem. Also im Sinne von einmal Invest. Viel schlimmer wäre die Folgekosten eben tatsächlich eines permanent laufenden Rechners für einen Vorgang, den ich nicht permanent brauche.
Musst du ja nicht machen. Du kannst ja auch ein Notebook einfach haben am Arbeitsplatz, wo du sagst, du scannst jetzt, machst das Notebook an und dann scannst du es ein.
Das ist die Lösung des Nicht-Automatisierens davon. Also es ist so, wie ich momentan bei mir das
ja, aber einen Rechner hast du immer laufen, weil du müsstest ja irgendwie trotzdem auf Zuruf verarbeiten. Wie willst du es denn sonst machen?
Ja, der Raspberry Pi zum Beispiel
ist auch ein Rechner.
Aber dessen Stromverbrauch ist ein anderer als ein Gerät, was es schafft, ein
Device
zu virtualisieren.
Da gebe ich dir recht, wobei die Stromkosten nicht steigen, nur weil ich eine neue VM da unbedingt anlege. Nicht unbedingt.
Das ist richtig, aber das lohnt sich.
Bei dir ist der Sonderfall, du hast ja sowieso die Virtualisierungslösung da rumstehen. Hm? Ich müsste mir eine solche Maschine erst hier irgendwo in die Ecke stellen. Ich habe die Lösung nicht hier. Es ist ein Notebook und irgendwie ein Gaming-Rechner irgendwo in der Ecke, der meistens eher schläft als rund um die Uhr läuft. Und wenn wir hatten davon gesprochen, dass die Frauen und sozusagen generell technisch nicht so versierte Menschen, die sich einfach oder sind schon versiert, aber sich nicht damit beschäftigen wollen, nicht ausgeschlossen werden sollen von dieser Funktionalität. Und an der Stelle möchte ich nicht meiner lebensgefährdeten Frau, Freundin erklären müssen, wie schalte ich den Rechner an, wie starte ich diese Software, wie bringe ich das ganze Ding in den scanfähigen Vorgang, sondern das Ding soll einfach funktionieren, genau wie es bei dir tut.
Könnte man natürlich sich auch einen günstigen Intel Nook hinstellen, meinetwegen. Und die brauchen auch nicht wirklich den Strom, ne?
Wie gesagt, ich denke an den Raspi, ich bin gleich günstige Intel Nook, also das schließt sich ja eigentlich aus, ne? Also,
ja, oder ein X64 Mini-Rechner gibt es ja mittlerweile beim Asiaten hinterhergeworfen, ne? Gibt es auch für 50, 60 Euro so ein Ding.
Ja, wie gesagt, ich schau mal, was sich da machen lässt. Momentan sieht es ganz gut aus. Das Reverse Engineering hat gesagt, hat sich herausgestellt, das Protokoll ist sehr einfach. Teilweise muss ich ein paar Mal schmunzeln, wie Passwörter verschlüsselt werden, etc. Ist ganz amüsant. Aber der Gedanke ist, eine Lösung zu haben, wo man Papier in den Scanner reinsteckt, die blaue Taste drückt und dann wird der Scan-Vorgang ausgeführt und ich klappe das Ding wieder zu. Und hinten werden maximal so 2-3 Watt verbraucht.
Mit OCR? Scan?
Tatsächlich mit OCR, aber nicht Variante, die Stefan erwähnt hat. Also die Lösung von Fujitsu macht ja das mega clever. Die legen ja die erkannten OCR-Texte wieder 1:1 auf das PDF drauf in einen transparenten Layer, sodass man im PDF auf der Grafik, die im PDF zu sehen ist, mit dem Mouse-Cursor markieren kann oder Ctrl-A drückt zum Markieren des Dokumentes und dann mit beherzten Kopieren in die Zwischenablage den ganzen Text dann so abgreifen kann oder einfach nur irgendwie ein Wort markieren kann mit dem Mauszeiger und das rauskopieren kann. Das geht ja mit dieser Lösung wunderbar. Mein Ziel war es, ja?
Man könnte dann auch theoretisch, wenn du dann eine Lösung für x86 gestrickt hat, das nicht mehr auf dem Raspberry laufen lassen, sondern theoretisch auf einer Synology zum Beispiel. Wenn man eine x86 Synology hat.
Mein Gedanke war, es gibt sehr gute OCR-Lösungen im Open-Source-Bereich, dort über die gescannten Dokumente überhaupt OCR laufen zu lassen. Das ist nicht deckungsgleich wieder an das PDF zu arbeiten. Das ist ein netter Stunt, aber führt für unsere Anforderungen, die wir eigentlich haben, viel zu weit. Hier ist der Gedanke, den Text herauszubekommen, um ein Regelwerk, von dem Stefan letztes Mal gesprochen hat, sich zu stricken und die Dokumente dann entweder A, sinnvoll umzubenennen. Bei mir ist der konkrete Fall, dass ich ein spezielles Namensschema habe und dann auch Tankquittungen automatisch als solche erkennen möchte und diese umbenennen möchte. Und diese Dokumente dann auch in irgendwelche Unterordner oder irgendwelche Ablagen in Netzlaufwerke zu legen. Das ist tatsächlich mein Anwendungsfall, den ich damit gerne umsetzen möchte.
Ich wäre dran interessiert, auf jeden Fall. Raspis, daran soll es nicht liegen.
Dann mache ich meine Kapitelmarke hier.
Kapitelmarken, okay.
Zack, neues Thema.
Gut, neues Thema. Ja, dann habe ich hier ein nettes Thema aufgeschrieben unter Unify. Generelle Erfahrung. Unify wird dem wenigstens vielleicht was sagen.
Was Unify. Ist
das denn? Na, die Firmenname ist ja nicht Unify, ne? Das ist ja nicht die Produktlinie. Die Produktlinie ist Unify und das Produkt, die Firma heißt ja Ubiquity oder wie man sie immer aussprechen mag.
Ja.
Ubiquity oder UBNT als Kürzel. UBNT sucht sich einfacher und ist auch tatsächlich eine gängige Abkürzung für diese Firma.
Worum geht es denn? Ist das eine Küchengerätemodell?
Ja, wir rappen mal kurz ab. Das UBNT ist ein Wireless Access Point Spezialist oder nicht nur Wireless, sondern Netzwerkspezialist, sagen wir mal so, der für erschwinglichen Betrag Enterprise-Grade Hardware baut oder nahezu. Die können dann meistens auch PoE und so Geschichten. Die sind qualitativ sehr, sehr gut, haben aber eine super Web-Oberfläche, was sozusagen nicht immer korreliert, weil oft ist es so, du hast ein Enterprise-System und hast eine grottige Webseitensteuerung drauf, was Cisco zum Beispiel gerne mal macht. Und da ist einfach das User-Feeling oder User-Experience ist halt so genial, dass du einfach nicht merkst, dass du mit Enterprise-Hardware arbeitest. Das heißt, du machst deine Regelungen, die sind aber so leicht abstrahiert für dich als User, dass du dir nicht so extrem Gedanken am Anfang machen musst. Aber nichtsdestotrotz kannst du trotzdem sehr, sehr tief in die Materie einsteigen, zum Beispiel über die CLI und Sachen halt trotzdem umbauen. Ne? Und wenn man vernünftiges WLAN im Haus oder Wohnung haben möchte, führt mittlerweile eigentlich fast kein Weg an UBNT oder Ubiquity, wie auch immer man sie aussprechen kann. Ich kann es aber nicht aussprechen. Ich sage mal UBNT. Wenn man sich das ausrüstet, das sind so kleine UFOs, die WLAN-Access Points. Die machen tatsächlich nur WLAN. Da würde jetzt jemand denken, was? Nur WLAN? Und wo ist mein Modem? Die Dinger sind tatsächlich spezialisiert, WLAN vernünftig zu machen. Können zwei bis vier WLANs je nach Modell gleichzeitig ausstrahlen auf zwei Frequenzen, nämlich auf 5 GHz und auf 2,4 GHz. Und ist halt entsprechend spezialisiert das WLAN vernünftig zu machen. Ja. Ich habe hier zum Beispiel für mein Haus, das ist irgendwie 125 Quadratmeter, hat 3 Etagen und da habe ich tatsächlich nur einen einzigen Access Point in der Mitte aufgebaut und habe im kompletten Haus super WLAN, das ist sogar mein Thermomix in der Küche, was am Ende des Hauses ist, noch ausreichend Empfang hat dafür. Man könnte sagen, okay, man baut noch ein zweites, wird es ein bisschen besser, aber es ist um Faktor bestimmt 10 besser als eine Fritzbox, eine gängige. Und preislich, ja klar, kostet ein bisschen mehr. Also so gängiger Access Point, da verlinken wir auch gleich noch in den Shownotes, von über welchen Access Point wir eigentlich sprechen. Das ist der UBNT Unify Pro, glaube ich, heißt der, Access Point Pro.
APACLR.
Genau, für LR steht für Long Range. Long Range. Das ist auch genau. Der zu empfehlende. Der hat etwas weniger Bandbreite, also Mbits, die man übertragen kann, aber dafür extrem starke Antennen, dass selbst ein Smartphone bei mir zum Beispiel im ganzen Haus, egal wo man ist, durchweg WLAN hat, auch im Garten und vor der Tür. Schafft man mit einer Fritzbox eigentlich nicht, weil das Signal, was vom Telefon mit der kleinen Antenne zurückkommt, meistens zu schwach ist für die Fritzbox. Und dadurch, dass die Long-Range-Antenne in den Access Point dass die das extrem so gut verstärken, dass der Rauschunterschied nicht so groß ist. Wie ist das? Erklär mal.
Das Rauschsignalverhältnis, sicherlich.
Genau.
Also, ich habe das Ding auch aufgebaut, auf deine Empfehlung hin und gleich noch ein bisschen mehr von der Truppe. Im speziellen Fall ein Switch, den gibt es von 8-Port bis 48 irgendwie in jeder Ausbaustufe mit PoE, ohne PoE, was man alles haben möchte. Ein Security Gateway noch dran, was direkt hinter meinem Router hängt und dazu genau tatsächlich einen einzigen Access Point. Anwendungsfall genau das gleiche bei mir. Zu viel Stahlbeton für eigentlich einen Access Point und den habe ich jetzt seit dem Kongress, ja genau, also schon 3 Monate im Dauerbetrieb und bin absolut begeistert. Jedes Gerät hat also durchgängig 4 Balken, so egal wo ich mich aufhalte, perfekt. Ich sag mal ein bisschen was nochmal zur generellen Struktur. Der normale Anwender stellt sich das vor wie einen klassischen Router. Ich stecke das Ding an die Steckdose, krieg irgendwie eine Standard-IP-Adresse oder im schlimmsten Fall noch irgendeine Config-Tool unter Windows und kann dort rum konfigurieren. Das ist bei UBNT, ein bisschen anders. Wenn ich jetzt das Wort ganzheitlich sage, kriege ich gleich wieder hier Buzzword-Alarm. Aber das ist es tatsächlich. Sobald hier mehr als ein Gerät ist, zum Beispiel der Cloud-Key, oder der Switch oder das Access Gateway, verhält sich das ganze Konglomerat aus den Geräten wie eine Einheit. Es gibt nur einen Punkt zur Konfiguration und je mehr Geräte, die unterschiedliche Aufgaben haben, integriert werden in das Netzwerk, desto mehr Funktionen sind quasi freigeschaltet. Also es gibt quasi neue Buttons in der Web-Oberfläche, wenn er erkennt, oh, hier ist ein Security Gateway. Und dann gibt es so eine Punkte wie die Package Inspection oder Traffic Analyzer oder Speed Test und sonst irgend so ein Zeug. Oder eben, wenn halt ein WLAN Access Point auftaucht, dann kann ich halt eben logischerweise in dem Punkt Netzwerken ein WLAN hochziehen und dann gibt es auch Gastkontrolle, also wie heißt es hier, Hotspot-Modus und Abrechnung und so ein Zeug, also für so Hotels, also Premium-Bereich, so in irgendeiner Form. Also nicht vergleichbar mit einer Fritzbox, die ich einzeln konfiguriere oder mit einem zweiten Access Point, der wieder ein einzelnes Gerät ist, die rein über IP miteinander sich unterhalten, aber 3 unterschiedliche Web-Interfaces haben oder GUIs haben. Und das finde ich extrem spannend, das muss ich mal so sagen. Von der Leistung her, Access Point, wir haben es jetzt beim Arbeitskollegen aufgebaut, der hat die Sparversion genommen. Tatsächlich nur ein Access Point, den Long Range. Und hat diese Konfiguration über ein Windows-PC gemacht. Man lädt also diese Konfigurationssoftware, blöderweise unter Windows und kann den Access Point konfigurieren oder mehrere oder alle Geräte, die man so hat. Wenn man diesen Konfigurationsdeck nicht mehr anhat, der Rechner also aus ist, interessiert es den Access Point überhaupt nicht. Der läuft also ganz normal weiter. Der hält seine Konfiguration selbst. Nur eben Änderungen müssen dann wieder gemacht werden. So, da hat sich UBNT was Nettes einfallen lassen. Die nennen das den Cloud Key. Ist so ein kleiner Mini-Computer, Mini-Prozessor in so Größe eines, ich würde mal sagen, Amazon Fire Stick, ein bisschen größer vielleicht. Den stecke ich über Ethernet an den Port ran. Der kriegt eine IP-Adresse und hält die Konfiguration. Aber nicht nur das, sondern dessen Sinn ist, die ganzen Log-Files, die dann kommen, irgendwie zu halten. Ist ja irgendwie klar, hier sammeln sich dann eine ganze Menge Daten an über das, zum Beispiel die Package Inspection oder Traffic-Verbräuche der einzelnen Geräte oder sowas in der Art. Die müssen ja irgendwo gespeichert werden und das übernimmt dann das Gerät. Man braucht es aber nicht unbedingt. Das ist nur nice to have.
Aber das kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen gucken möchte, was so einzelne Geräte an Datentransfer machen. Ist schon mal ganz interessant, um einfach mal zu schauen, was für ein Gerät, was eigentlich, wo man denkt, den ganzen Tag nichts tut, doch ganz schön viel tut. Das ist ganz gut zu wissen dann. Da merkt man erst sozusagen, was eigentlich alles über die Leitung läuft. Ne? Interessant ist aber die ganze Geschichte, was ich interessant finde, ist, dass die ganzen Geschichten oder fast alle Komponenten mit PoE auch versorgt werden können. Zum Beispiel Access Point musst du nur ein Netzwerkkabel bei den größeren, die mehr als ein Gigabit machen, 2 anschließen und da kannst du halt einfach die Access Points überall dort verlegen, wo du halt schon entweder eine LAN-Dose hast oder halt ein Kabel hinschmeißt. Da musst du nicht noch irgendwo so ein großes, klobiges Steckernetzteil unterbringen. Das fand ich bei mir ganz charmant, dass dadurch, dass der Access Point aussieht wie so eine Disk oder wie so ein kleines UFO an der Decke, ist es halt auch sehr unauffällig, und wenn du möchtest, dass es auffällt, machst du das blaue Ring einfach darum an, dann hast du noch ein kleines Nachtlicht fürs Treppenhaus, das haben wir zum Beispiel, dann ist das Treppenhaus halt ein bisschen blau illuminiert, fällt mir nicht gleich runter.
Wird so auch gar nicht beworben, soll man vielleicht mal dem Marketing sagen.
Genau, aber das Gute halt dran ist einfach, dass die ganzen Systeme halt, du hast nicht mal für jeden Kack irgendwo noch ein Netzteil stecken hast, ne? Sondern du hast tatsächlich dann an deinem Switch, wenn du den Switch mit PoE beschafft hast, füttert der halt die ganzen Geräte mit Strom. Das Schöne ist, die Switche können auch andere Switche mit PoE befüttern, natürlich dann nur die kleineren. Und mal nochmal zu dem beschriebenen Security Gateway. Eigentlich ist die Security Gateway eine Art Firewall-Zugangspunkt. Der kann VPN, Side-to-Side-VPNs etc. pp. Und normalerweise machst du davor dann einfach nur noch ein Modem. Zum Beispiel, ich habe dann ein JTAG-Modem davor, was bei mir das PPoE macht. Und der Security Gateway triggert das Modem, sich einzuwählen letztendlich. Und in dieser Konstellation, seitdem ich die Fritzbox nicht mehr als Zugangspunkt habe, ist das für die Spieler ganz interessant, mein Ping deutlich besser geworden. Ich glaube, ich habe um die 2 bis 3 Millisekunden eingespart durch dieses Konstrukt, und tatsächlich, ich habe mehr Bandbreite, weil das Modem deutlich besser mit dem Telekom D-Slam synchronisiert, als die Fritzbox es vorher getan hat. Ist halt ein Gerät, was kostet über 150 €, was ein reines Modem ist. Da würde man sagen, was, Modem 150 €? Ja, gute Hardware kostet gutes Geld, und das Ding macht wirklich nur das, was es tun soll. Das ganze Konstrukt insgesamt ist halt dann auch wiederum nicht einfach sagen, also nicht so gleichwertig wie eine Fritzbox vom Beschaffungswert, aber du hast auch dadurch deutlich mehr Funktionen, ne? Also das hast halt mehr Geräte. Also ich habe jetzt mittlerweile, anstatt eine Fritzbox, habe ich jetzt in meinem Routerschrank 1, 2, 3, 4, 5 Geräte mittlerweile stehen, ja, anstatt eine Fritzbox. Ne?
Ja, das artet ein bisschen aus, aber klar, also ich weiß, dass diese Vigo 130 oder die du da hingestellt hast,
DrayTech Vigo, genau.
Genau, an die hatte ich auch mal gedacht. Leider fahre ich ja hier so ein Hybrid-Modell der Telekom und muss ja irgendwie noch meinen LTE-Kanal multiplexen. Und da gibt es im Moment tatsächlich nur den einen Router der Telekom, der das beherrscht. Sobald sich aber hier mal irgendwas ändert und ich wieder auf irgendein kabelgebundenes Netz gehe, ist das die erste Investition, die ich mache. Definitiv. Also genau diese Erfahrung habe ich auch häufiger im Netz gelesen, dass tatsächlich die Bandbreite oder die Synchronisation sich um ein paar Prozent sogar verbessert zum Original.
Also ich habe tatsächlich bei meiner 100 Megabit-Leitung hatte ich vorher mit der Fritzbox, glaube ich, um die 98 Mbit und jetzt habe ich um die 105. Also das ist jetzt im Downstream schon deutlich mehr. Ne? Für manche, die im niedrig Bandbreitenbereich leben, ist das dann schon gewaltig mehr, würde ich schätzen.
Ich muss gerade ja ein bisschen husten. Ich würde gerne die Bandbreite nehmen, die du jetzt mehr hast.
Ja.
Also von den 98 und die bitte permanent, also ja, 98 bis 105 das.
Ja, auf dem letzten Kongress habe ich halt dem Olli das da vorgeschwärmt, was ich da so Schönes rumstehen habe, habe ihm ein bisschen mal über das VPN meine Umgebung mal so gezeigt, was ich damals noch hatte, noch klein am Anfang. Jetzt habe ich auch mittlerweile die Switche da. Und hatte vorher halt auch schon hier so ein 48-Port-Switcher von Züxel. Hat irgendwie nur ein Huni gekostet, so ein dicker Switch. Kann man nicht viel erwarten von. Oder 24-Port, glaube ich. Und den habe ich jetzt halt durchgetauscht, tatsächlich auch mit so einem UBNT-Switch und habe jetzt alles nur noch in einer Oberfläche und deutlich vereinfacht. Und ich kann auch den kompletten Traffic-Fluss vom Eintreffen ins Haus bis zum Gerät halt beobachten und schauen, wo halt Probleme auftauchen oder kann halt auch so einfach mal so amok laufende Geräte erkennen. Ne? Wenn du zum Beispiel ohne eine WLAN-Steckdose hast, die eigentlich nur an- und ausschalten sollte und auch mal feststellt, dass sie an einem Tag irgendwie, keine Ahnung, 40 Megabyte Traffic gemacht hat ins Netz raus, dann überlegst du, was sind das 40 Megabyte gewesen, die da rausgingen. Ne? Und da kann man halt auch wunderbar sich ein IoT-WLAN anlegen, Stichpunkt zu den ESPs, die wir vorher hatten. Da habe ich halt auch, habe ich glaube schon mal erwähnt, mein Thermomix halt im eigenen IoT-WLAN drin. Und der Thermomix darf halt nur zu gewissen Uhrzeiten überhaupt ins Internet rein. Also dann, wenn wir auch da sind und kochen wollen. Ob das jetzt was hilft oder nicht, ist eigentlich egal. Ich will halt nur nicht, dass das Ding irgendwie nachts hier ein dauerhaftes Botnetz baut. Ne? Dann sind auch mehrere Sachen beschränkt. Da dürfen halt nur zu Thermomix-IPs raus. Das heißt, wenn das Ding mal irgendwie aufgemacht wird, dann müssen sie zumindest über die Thermomix-IPs kommen, die bekannt sind. Und habe halt mehrere Geräte, die so eine Zwangs-Cloud-artige Sachen drin haben. Zum Beispiel diese TP-Link-WLAN-Steckdosen, die ich hier verbaut habe. Die sind halt auch drin, weil die können theoretisch offline laufen. Aber sobald sie irgendwo ein Gateway per DHCP bekommen, gehen sie halt sofort in die Cloud von TP-Link, ohne dass du was machen kannst. Und siehst die in einer App, in einem Account landen die halt, wenn du die einmal drin hattest. Und seitdem ich das jetzt im eigenen IoT-LAN habe, ist das alles nur noch über der Security Gateway über feste Routen erreichbar und auch nur die Geräte, die rauf dürfen, halt zum Beispiel IO Broker als Automatisierungszentrale. Nochmal so mal dazu.
Okay, das ist wieder ein Thema.
Was ich noch festgestellt habe, ich hatte mich ein bisschen gewundert, weil die Geräte können eigentlich auch sehr viel, aber wahrscheinlich aus gutem Grund können die keinen WPS. Das fand ich sehr spannend. Wir waren beim Kumpel und der hat auch dieses Gerät im Einsatz. Man weiß auch was Gutes. Und hat aus guten Gründen ein relativ langes WLAN-Passwort, was ich hätte abtippen müssen. Ich sag, komm, hier, lass mal Push-Button-WPS machen. Und wir fanden dann relativ schnell heraus, dass das nicht funktioniert mit Ubiquiti-Geräten. Das sagt der Support auch so im Forum auf der Nachfrage, wie kriege ich eigentlich ein WPS ohne die Geräte in euer Netzwerk hier? Antwort Support, wir unterstützen kein WPS. Die offizielle Begründung ist natürlich, WPS ist hochgradig unsicher. Ja, da ich sag, muss man sehen, halt, was sicher ist, ein Passwort auf einen Zettel zu drucken und neben den Router zu kleben oder dieses WPS für ein paar Sekunden lang anzuschalten. Problem hat man dann, dass in dem Zeitraum halt das Netzwerk Scheunentor offen steht. Und da gebe ich natürlich dem sicherheitsbewussten Administrator recht. Und wurde schon mehrerer Stelle gesagt, WPS ist böse. Nicht machen.
Gerade sagen, also ich habe hier selber schon vor mir vor Ort das WPS in der Fritzbox mal ein bisschen rumpenetriert und selbst wenn du die Push-Button WPS aktiviert hast, also da braucht halt nur jemand mal einfach Langeweile haben und so ein halt ein WLAN-Aufzeichnungsgerät hinstellen und schon war es das. Ne? Da kannst du, musst du drauf reagieren.
Ein kleines ESP,
genau.
Mit einer Batterie.
Irgendwo hinschmeißen, fertig. Oder einfach der Hausmeister geht rein oder wie auch immer, der klemmt und drückt halt den Knopf kurz, ist drin. Ha? Das ist halt, ja, das Passwort, das neben dem Router liegt.
Kommt an. Mhm. Achso, ja, du meinst, jetzt Geräte, die physisch am Gehäuse einen Knopf haben,
genau,
um WPS
genau,
zu aktivieren.
Genau, genau. Was ja, halt die Fritzbox sehr, sehr groß draufgeschrieben hat und so Geschichten.
Ja, das ist jetzt für Consumer, für Endkunden genau, eine valide Lösung. Ja,
das stimmt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Hausmeister Schindluder mit dem Gerät betreiben, eher nicht so.
Das stimmt. Aber das unterstreicht halt wieder darum, dass UbiQuity oder UbiNT sich eher im Enterprise-Segment sieht oder im Mittelfeld. Ne?
Ja, im kommerziellen
Umfeld. Genau, ja, im kommerziellen Umfeld und eigentlich. Die Preise sind ja auch so ein Access Point für 200 Euro. Genau, so ein Access Point für 250 Euro. 200 Euro ist halt kein Endkundenpreis. Ne? Wenn du guckst, die Dinger kosten 30 Euro, so ein Plastikrouter, 40 Euro und die machen auch WLAN.
Das täuscht. Also
der Access Point, der kostet auch 100 Trend, Euro. Oder so.
Stefan, ja, je nach genau, Modell, der Stand geht tatsächlich dazu hin, dass die Menschen, die wissen, was Netzwerk ist und wie es funktioniert.
Ja, ja.
Die leiden mit Netzwerk haben. Die gehen dann irgendwann, nachdem sie das 10. Mal irgendwelche TP-Link-Lösungen gekauft haben oder so, nichts gegen TP-Link, tolle Hardware, gehen die dann zu Menschen wie euch und fragen dann, sag mal, Oliver, sag mal, Stefan, ihr kennt euch doch mit dem Zauber aus. Was muss ich mir denn hinstellen, um die Schmerzen nicht mehr zu haben? Mir ist jetzt Geld auch egal. Ja. Und dann sagt ihr, ja, gute Hardware kostet Geld. Der Spruch kam heute schon mal. Und dann steht dann bei denen ein Ubiquity und sie sind glücklich.
Und das Schöne ist halt, du kannst halt diese Art von Hardware halt nahezu unsichtbar auch im Haus verbauen, auch wenn du nicht gerade alles aufhacken möchtest. Weil die
und
meisten
wenn du
Decken sind weiß.
Den blauen Ring nicht anmachst.
Ne? Genau, die meisten Decken sind weiß, das Gerät ist schön weiß und sehr flach und ist sehr rundlich sozusagen. Wir haben hier halt so einen Teller verkehrt um an der Decke und das ist halt sehr unauffällig. Ne? Also die meisten anderen Geräte, die haben halt in allen Richtungen ihre Antennen rausgehackschen.
Es ist oder, halt weniger hässlich.
Genau, es ist weniger, deutlich weniger hässlich und sieht auch noch recht edel aus, wenn du es halt irgendwo sichtbar hinbauen möchtest. Nö. Ja, das wäre nochmal meine Themen dazu gewesen.
Welchen hast du dir den, was hast du dir für einen Switch geleistet? Mit PoE drin?
Ja, aber ich habe nur den halb bestückten PoEs. Da gibt es welche, die haben, glaube ich, nur 8, glaube ich. Muss ich gucken.
Ach so, aber 48-Port oder 24-Port?
Der 24er.
Okay.
Genau.
Bei mir waren die 24-Ports am Ende. Ich musste einen 48er nehmen. Aber wir dann nicht in die PoE-Kiste gegriffen, weil das war ja nochmal extrem teuer.
So,
aber
ja.
Adapter hinten dran funktioniert super, kein genau. Thema. Ich habe nur zwei Geräte, die PoE nutzen und das fetzt eigentlich, das ist gut.
Ja, also das mal unsere Erfolgsstory sozusagen zu vernünftiger Netzwerk-Hardware, die man sich auch zu Hause gerne hinstellen möchte.
Definitiv, definitiv, ganz klar.
Jetzt sehe ich im Themengebiet, dass dass OnePlus 6 da sein soll. Oder kommt?
Kommt. Soll angekündigt werden.
Aha. Das ist wahrscheinlich dein Thema, oder?
Ich hab's mal reingeschrieben. Nee, ich hab's mal reingeschrieben, weil es spukt jetzt mal wieder komplett durchs Netz. Und OnePlus ist ja da immer dafür bekannt, wenn sie nichts können, aber Marketing kriegen sie irgendwie gut hin in der letzten Zeit. Oder schon immer. Also immer war ja am Anfang dieses.
Aber kauft
dieses
das noch jemand?
Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Okay. Wer ist denn überhaupt die Kundschaft für ein neues OnePlus? Ganz schön harter Schnitt, jetzt hier, aber OnePlus 6. Ich meine,
das hat auch Wi-Fi, passt schon.
Ja, hat auch Wi-Fi. Ach so, und Tasten. Ach nein, eine.
Nicht mal.
Was? Wer kauft das Gerät? Im Prinzip hat doch OnePlus jetzt alle Kunden verkrault. Also irgendwie, aus meiner Sicht. Die sind ja mal angetreten mit einem extrem günstigen und extrem genialen Telefon. Das hat sie, ja, ich will nicht sagen groß gemacht, aber auf jeden Fall bekannt. So. Aber ich schätze mal, dass das neue Telefon wieder in einem Preissegment ist, wo man schon wieder überlegen kann, ob man sich auch ein Samsung kauft.
Ja, der Einstiegspreis bei den OnePlus-Geräten, die liegen ja meistens irgendwo zwischen 500 und 600 Euro.
Aber ich halte das gerade, das hat auch solche Öhrchen wie das iPhone X, oder?
Laut
Bild, was ich hier sehe gerade.
iPhone 10, genau. Ja, genau genommen hat es ein Notch wie das Essential Phone, weil die mit dem Essential Phone haben damit angefangen.
Okay.
Und das heißt jetzt nicht, dass Apple das vom Essential Phone abgeguckt hat. Ikonisch ist es natürlich erst durch das iPhone geworden. Egal, wer vorher damit da war. Ja, das ist jetzt gerade so ein Trend. Und da das alles aus der gleichen Ecke kommt, nämlich von BBK Electronics, was ja die Mutterfirma von OnePlus ist, das ist der Laden, wo auch Oppo dazugehört, hat natürlich das OnePlus-Gerät auch diesen Notch dran. Die technischen Daten, wenn man es durchliest, klingen wieder sehr beeindruckend. Also das ist immer so ein Deut mehr als bei der Konkurrenz. Ne? Also wenn man sich in Huawei oder weiß der Geier, ein aktuelles Telefon aus dem oberen Preisbereich klicken möchte, kriegt man bei OnePlus immer noch ein bisschen mehr fürs gleiche Geld. Allerdings ist das Ergebnis selten so rund wie jetzt zum Beispiel in Samsung, was, wenn man ein Vierteljahr nach der Markteinführung wartet, zum gleichen Preis zu bekommen ist. Gebe ich Oliver recht. Das ist ja auch der Grund, warum ich gerade einen Samsung habe und kein OnePlus mehr. Ein Kollege von mir, schönen Gruß Niklas, der hat auch ein OnePlus, das aktuelle Gerät, ich glaube 5T ist aktuell. Und der ist eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät, bis auf die Kamera. Und das wäre für mich jetzt so ein K.O.-Kriterium, weil ich bekomme jetzt sein Leiden mit, indirekt, und bin mit der Kamera von dem Samsung, von dem S8, was ich gerade hier bei mir im Einsatz habe, ausgesprochen begeistert. Teilweise vergleiche ich die Kamera mit dem Gerät meiner Frau. Die hat das aktuelle Apple, ich glaube die 8er Version ist, wenn man nicht das 10er hat, hat man ein iPhone 8. Die Kamera ist, wenn es ein bisschen dunkler wird, gar nicht mehr so gut wie immer beworben. Da müsste man, glaube ich, das Flaggschiff-Modell von Apple haben, die Kamera hat etwas mehr Lob abbekommen. Die S8-Kamera hat durchschnittlich eigentlich sehr gute Bilder, und wenn es dunkel wird, eigentlich immer bessere Bilder gemacht als das iPhone im Vergleich, was mich persönlich überrascht hat, weil ich dachte, das ist eins von diesen K.O.-Kriterien, warum man sich eigentlich ein iPhone holen möchte, weil es eine herausragende Kamera hat. Scheint aber tatsächlich in der Praxis oder zumindest subjektiv anders auszusehen. Wollt ihr euch denn jetzt, wenn das OnePlus 6 rauskommt, eventuell umorientieren?
Nee, also mich haben sie verkrault. Ich hatte damals ein OnePlus 2, glaube ich. Da war ich so unglücklich, das Ding ist mir andauernd abgekackt oder essentielle Sachen gingen einfach nicht. Du konntest nicht anrufen, weil irgendwie das Telefon-App nicht richtig ging oder so ein ganzen Zeug. Also ich bin aktuell auch sehr überzeugt von den Galaxy-Geräten, also S8 bin ich jetzt von S7 auf S8 gegangen halt vor einer Weile. Und es müsste relativ viel passieren, glaube ich, dass ich da jetzt wieder so schnell umsteige, weil ich so schlechte Erfahrungen habe. Da müsste ich, glaube ich, erstmal ein paar Leute kennenlernen, die dann zum Beispiel ein OnePlus 6 haben und auch glücklich mit sind, weil ich tatsächlich diese kleinen Öhrchen oben doch ganz charmant finde, weil du ja schon Informationen hast, die du eigentlich nur links und rechts hast und oben eigentlich nochmal ja, Verlust hast durch die Ohrmuschel. Wäre das schon eine Option, wo ich sage, das wäre ein geiler Anwendungsfall, dieses Display. Weil du hast einfach den Akku-Anzeigen und so Scheiß halt nur links und rechts, und in der Mitte hast du ja meist nicht so viel. Da könntest du halt alles ein bisschen nach oben versetzen und hättest noch ein bisschen mehr Display, ohne dass Geräte so riesig wären, weil ich habe nicht so große Hände und zum Beispiel ein S8 Plus heißen die, glaube ich, oder? Schwan?
Ja,
ja. Das, ja. Ist, Plus,
das ja. Ist halt so groß, dass mir das halt aus den Händen fällt und ich das nicht bedienen kann, also nicht einhändig. Und das ist dann schon zu groß wieder.
Na, das mit dem Notch, also diese Öhrchen, wie du so schön sagst, das ist gerade so ein Trend, weil der Bildschirmrand so weit wie möglich nach oben gezogen wird. Zum einen, zum anderen hat Apple das vorgemacht und möchte jetzt auch auf diese ikonischen Bildschirmdesign umschwenken. Inkonsequenter Weise stellt man aber gleich die Funktion bereit, diesen Notch, diese Öhrchen ausblenden zu können, dank AMOLED-Display auch recht effektiv ausblenden zu können. Die Firma Xiaomi hat jetzt auch gerade die Tage, also vor einem knappen Monat, ein eher aktuelles Flaggschiff vorgestellt, das Mi Mix S2S. Das hat einen ähnlichen Ansatz. Es zieht auch das Display bis an den oberen Rand mit einem sehr, sehr schmalen Bezel, also einem sehr, sehr schmalen Rand. Und die Probleme oder das Problem, was dieser Notch löst, nämlich die Kamera und den Lautsprecher oben im Display zu positionieren, haben die Chinesen von Xiaomi etwas anders gelöst. Die haben die Kamera schlicht nach unten gepackt, in dem Bereich der untere Rand ist etwas breiter bei denen, ähnlich auch wie bei dem neuen OnePlus 6. Und den Lautsprecher haben die tatsächlich hinter das Display gelegt. Das heißt, man hört wohl im Test sehr gut funktionierend durch das Display seinen Gesprächspartner, wenn man das Telefon selten, aber soll vorkommen, tatsächlich mal am Ohr hat, um damit normal zu telefonieren. Ich weiß, klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber soll noch damit gehen und das ist halt die Lösung. Ich hatte es selber noch nicht ausprobieren können, aber das Gerät hat dadurch eine unverschämt große Displaygröße erreicht, also auch die knappen 6 Zoll bei niedrigem Gehäuserahmen, also dieses S8 Plus. Die S8 Plus Größe wird dann weit noch lange nicht erreicht, obwohl es eine sehr große Displaygröße hat. Also das finde ich eine sehr charmante Kombination und wenn das Gerät hier in Deutschland verfügbar ist, werde ich mir das auf jeden Fall mal angucken. Das ist noch eine interessante Alternative.
Okay, also ich glaube, ich werde erstmal nichts wechseln. Immer noch S8 Nutzer, kann ich ja sagen. Und ich bin tatsächlich noch extrem begeistert. Einige Sachen, die mich zum Wechsel bewogen haben, waren das nicht funktionieren oder das nicht kontinuierlich funktionierende Geschichte koppeln über Bluetooth am Auto. Das war einfach der Hass. Das war nicht nutzbar. Und am Auto lässt sich nun mal nicht so viel konfigurieren. Entweder geht oder geht nicht. Das habe ich mit dem Samsung absolut nicht mehr. Das funktioniert einfach. Noch ein paar andere Sachen und für mich natürlich die Kamera, ganz klar. Also jetzt sind ein paar Use Cases für mich, die sich geändert haben durch das, ich schleppe also jetzt keine kleine Standard-Kleinbildkamera mehr mit mir rum, sondern habe das komplett aufs Telefon übertragen, die Funktionalität. Natürlich habe ich ja immer noch so einen Spiegelreflex irgendwie dabei, wenn ich Fotos machen will. Aber den Rest kann ich mit dem Handy tatsächlich erledigen, ganz klar. Was jetzt ein bisschen ärgerlich ist, der Stromverbrauch nach dem letzten Update auf 8.0 Android. Da habe ich irgendwie echt das Gefühl, das Ding zieht ordentlich mehr Strom.
Ja, zum Beispiel, ich bin bei 14%. Also ich habe das heute mehrmals im Auto geladen, weil ich ja gefahren bin. Also
okay, bei mir also unverschämt viel zieht das Ding.
Ich springe tatsächlich auch von Ladegerät zu Ladegerät. Also ich habe im Auto ein Ladekabel und ansonsten überall die kabellosen, die QI-Ladestationen. Und ich hatte mich mal erdreistet, das Gerät ohne zu laden in einen Stadtausflug mitzunehmen, also den ganzen Tag durch die Stadt zu laufen, auch ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen GPS zu benutzen, meistens aber nur irgendwas nachzuschlagen, irgendeine Übersetzung, Preisumrechnung oder sowas. Und ich hatte danach Probleme am Abend noch mit der App für die öffentlichen Verkehrsmittel ein Ticket zu ziehen, weil ich irgendwie mit 10% Strom irgendwie noch so ganz kurz vorm Tod des Handys war. Ja. Das wäre ohne das Android 8 Update nicht gewesen. Vorher also, war es eigentlich ein Stromsparwunder, dieses Gerät.
Genau, muss ich auch sagen. Also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade bei 14 Stunden Akkulaufzeit. Die restliche Zeit habe ich geladen.
Das ist phänomenal, da komme ich nicht hin.
Die restliche Zeit habe ich geladen, also ich habe jetzt 14 Stunden hinter mir und habe noch 2 Stunden.
Und wie viel Prozent sind das?
Jetzt sind es noch 13% gerade.
Okay, okay, das ist, also 13% ist ja schon echt.
Gerade war es noch 14.
Kurz vor. Ja.
Also ich wollte nur sagen,
kurz vor Abschalten.
Das System läuft jetzt seit 14 Stunden auf Akku, also insgesamt den ganzen Tag und wir haben es jetzt 23.20 Uhr. So viel dazu.
Okay. Du kommst damit durch den Tag, sagt man so gern.
Aber nur, weil ich geladen habe, ausreichend.
du hattest, ja gut, 14 Stunden sind 14 Stunden. Wenn du das Ding irgendwann mal vollgeladen hast und ziehst es am Stecker und läufst damit 14 Stunden rum, dann ist das gar nicht so falsch.
Nee, ich bin nicht 14 Stunden gelaufen. Ich habe mehrere Balken nach oben. Ich habe jetzt sozusagen vor 14 Stunden war es bei 100% oder so. Ich habe zweimal geladen, sehe ich hier heute. Zwischendurch.
Ach so, okay, das
und
ist
zweimal auf 100%?
Das heißt, du hast nee, natürlich nicht. Dass mein Auto schafft das durch das QI nicht auf 100%. Wenn ich habe immer die Blitzer-App und
zwischendurch den
Navi.
Akku wieder aufgeladen, aber nicht 100%.
Ja, genau, exakt.
Du hast so eine Zickzack-Kurve gerade.
Exakt, ja.
Okay, ja, das ist ja kein valider Wert, um irgendeine
Anlauf zu haben. Nee, das nicht, aber ich meine, ich schaffe es zum Beispiel nicht im Auto, mein Telefon innerhalb von einer Stunde Fahrzeit vollzukriegen, weil ich einfach meine Blitzer-App immer anlaufen habe. Habe eine MMI-Connection-App und mein Auto surft halt über das Telefon. Ha? Also habe ich ordentlich Stromverbrauch schon im Auto. Und wenn ich halt zu Hause bin, habe ich halt mir extra so solche Hochleistungsnetzteile geholt, um ordentlich mal Saft reinzukriegen und nicht mal ewig zu warten. Wenn ich tatsächlich zu Hause über Mittag bin, dann komme ich locker über den Tag, dann bin ich bis abends noch mit 30-40%. Da muss ich aber zu Hause auch mal das Ding für eine Stunde am Strom gehabt haben, ne? Dann ist das natürlich wieder voll.
30-40% am Abend ist traurig.
Ja.
Also für dieses Telefon ist es traurig.
Es war besser vorher.
Für andere Telefone mag das normal sein, aber wir hatten vorher, bevor wir also das Android 7 noch drauf hatten, hatte ich, wenn ich das Gerät normal benutze, durch den Tag weg, so ein bisschen Klick, ein bisschen Server, ein bisschen Chatter mit dem Telefon. Und ich hatte es morgen nur vom Netzteil genommen, vom Ladegerät genommen, bin ich abends dann immer noch so mit halb vollem Gerät, maximal so 45%. So.
Ja. Aber also das, was besser geworden ist, ist tatsächlich der Deep Sleep. Also wenn ich das Telefon am Abend mit 20% hinlege, ist das am Morgen immer noch an und hat, glaube ich, 15% noch. Also das ist ganz gut. Das ist besser geworden. Hatte ich vorher mir nicht getraut.
Hm. Das ist jetzt der Anwendungsfall ist überschaubar.
Ist halt Wecker, ne? Dann ist dann halt nur ein laufender Wecker.
Ja. Es wird empfohlen, für einen zuverlässigen Wecker Strom anzuschließen.
Ja, genau. Nee, aber ich würde sagen, das OnePlus 6, ich habe mir auch gerade die Specs mal angeschaut, das sieht mal wieder richtig geil aus, aber die Frage ist, ob du die Performance auf die Straße kriegst. Und wenn du auf die Straße kriegst, ob das Ding andauernd wieder abkackt. Also ich hatte ja auch Bluetooth-Probleme ohne Ende oder WLAN-Probleme. Das ist alles, ja. Ich brauch's zum Telefonieren.
Du hattest zu mir was sehr, sehr Überzeugendes gesagt, Stefan. Als ich habe ja auf deinen Anraten hin, auf den Tipp hin, mir das Samsung S8 überhaupt erstmal angeschaut, weil ich eigentlich kein Freund von diesen von dieser komplett südkoreanischen Komplettlösung war. Du hattest gesagt, du hast selber keine Lust mehr, an diesem Telefon rumzufrickeln und ständig irgendwas zu optimieren oder zu patchen. Du möchtest gerne dieses Telefon benutzen. Also du möchtest gerne ein Telefon, was funktioniert. Und hast jetzt die Samsung-Reihe, du hattest das S7 vorher und jetzt das S8 und bist damit sehr zufrieden. Und auf dieser Ebene und mit diesem Gedankengang bin ich halt auch dran gegangen, ich möchte das Telefon gerne als Gerät, als Werkzeug, als Erweiterung meiner selbst, was man ja heute mit diesen Dingern macht, haben und nicht als Bastelobjekt. Und das war es vorher. Also was ich an dem OnePlus rumgeschraubt und rumgeflasht habe und Lineage OS und jetzt noch diesen Kernel und jenes und nicht weil aus Spaß an der Freude, weil Patchen Spaß macht oder neue Kernels flashen Spaß macht, sondern weil man ständig auf der Suche war nach einem funktionierenden Komplettsystem und endlich so die heilige Konfiguration hinzubekommen, dass man jetzt endlich Ruhe hätte. Und das war einfach Quatsch. Also das Bestreben funktioniert nicht. Ich habe sehr viele Kernel kennengelernt und sehr viele Distributionen auf Android-Basis. Das war aber auch der einzige Benefit. Tatsächlich war nachher der größte Schmerz, wie gerade eben schon erwähnt, die Bluetooth-Konnektivität oder die nicht vorhandene Bluetooth-Konnektivität. Und mit dem Samsung jetzt, das läuft 1A, so nie Probleme gehabt.
Ja, das ist so das ein ganz gutes Team-Statement, würde ich sagen.
Nutzt ihr denn eigentlich noch RSS-Feeds?
Natürlich. Also du fragst mich jetzt, das ist mein täglich Brot, meine tägliche Informationsquelle.
Ich nutze es nicht.
ich tatsächlich auch relativ viel. meine Lieblingsquellen bieten zum Glück auch ihren Output über RSS an, nicht bloß über
normale. Was ist denn euer Anwendungsgebiet? Ich habe RSS, es ist gut lesbar, aber was ist denn der Anwendungsfall?
Bei mir sind News nicht so spannend, aber ich lese gern, was weiß ich, abends vorm Einschlafen oder zwischendurch. Ich hätte jetzt fast gesagt, eine Straßenbahn. Problem ist nur, ich fahre nicht Straßenbahn. Lese ich mal ein paar News durch, so ein News-Ticker ähnlich. Und ich gras gern mehrere Quellen ab. Das Problem noch ein bisschen komplizierter. Er hat da auch beruflich, glaube ich, einen anderen Blick drauf. Aber ich, für meinen Anwendungsfall sind es halt so ein paar kleine Tech-Blogs und ein bisschen so Netznews, also netzpolitische News im gröberen Rahmen. Unter anderem auch der Fefe mit dabei, aber auch noch ein paar andere Kandidaten, die weniger bekannt sind. Und die hätte ich gerne an einer zentralen Stelle irgendwo gehabt und nicht und in einem zentralen Format. Ich hätte gerne nachts, wenn ich im Bett liege, hätte ich gerne einen dunklen Screen und keine schreienden weißen Webseiten. Ich hätte gerne ein einheitliches Format, was die Schriftarten angeht. Es muss bitte auf meinem Display lesbar sein, etc. Also ich hätte gerne irgendwie eine Lösung, wo ich das alles unter einem Dach hätte. Und das funktioniert eigentlich ganz gut mit RSS-Feeds.
Okay.
Ja, sehe ich genauso. Also, ja, ich würde mich als Power-Anwender sehen. Warum? Weil ich einfach viele News konsumiere. Wenn ich dir mal meine Newsfeeds mal durchgucke, ich schätze mal, ich habe ja im Feed so 60 Quellen drin, ungefähr. Wobei ich aber sagen muss, es sind auch viele ganz kleine Quellen, die vielleicht einmal im Monat eine News rauswerfen. Und ich kann ja nicht irgendwie 60 Webseiten nacheinander anfahren, um irgendwie zu gucken, ob die was Neues haben. Also es muss schon die andere Richtung sein. Und wenn dann halt irgend so ein Mini-Blog zu irgendeinem speziellen Thema irgendwas postet, dann kriege ich das halt chronologisch mit rein. Das ist das eine. Das zweite ist die Normalisierung Schriftformat und das möglicherweise Wegblenden jeglicher sinnloser Ablenkungen wie Werbung oder sowas. Wenn mich dann der Beitrag trotz interessiert, kann ich immer noch draufklicken und auf die Webseite gehen. Aber ich kann nicht für jeden Dienst, auch beruflich, irgendwie die Spiegel-App oder irgend sowas drauf haben, nur weil die eine Push-Nachricht rausballert, dass man halt, das geht nicht. Also da sind ja 30, 40 Applikationen, die man da drauf haben müsste, um das zu nutzen.
Und du hättest
und Webseiten dann anfangen gehen. Bitte?
Und du hättest dann lauter Push-Nachrichten.
Ja, genau, also geht ja gar nicht. Und so nutze ich im Moment, ja, damals war ja der Google Reader das Thema, als Google Reader im Prinzip zugemacht wurde, abgegangen, war mal wieder Januar und wurde gefegt.
Eine dunkle Stunde des Internets.
Wirklich eine sehr dunkle Stunde. Eine sehr, sehr dunkle. Ich denke mal, die jüngeren Nutzer kennen das System gar nicht. Es ist tatsächlich so.
Das läuft aber eher so unter dem Motto, Opa, erzähl mal ganz kurz, was RSS ist. Das
genau.
Musst du jetzt nicht machen, aber das läuft so.
Muss man nicht. Also ich nutze einen g2reader.com. Das war der damals tatsächlich irgendwie en vogue war, wo wir die XML-Dateien importieren konnten ohne groß Aufwand und es im Prinzip dort weiterging. Da gibt es auch eine App dazu, die ist sehr spartanisch, die zeigt tatsächlich nur Text und das Wichtigste an Bildern an und lässt sich mit Wisch nach links, Wisch nach rechts oder mit Lautstärke, also Volume-Buttons hoch, runter navigieren. Mehr brauche ich nicht im Endeffekt. Ach so, ja, und der Riesenvorteil ist, das Synchronisieren. Wenn ich also irgendwo am Desktop die News konsumiere und da sind im neuen Feed, keine Ahnung, 300 Messages, 300 News, dann kann ich die ja nicht alle mit einmal lesen, das geht ja nicht. Also klicke ich irgendwie die ersten 100 durch und dann bin ich irgendwie unterwegs und kann am Telefon direkt dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Also man sieht keine Nachricht doppelt. Das ist klar, der Synchronisiertheit in Echtzeit. Ich brauche natürlich eine Datenverbindung. Ich kann die natürlich auch lokal runter sichern, aber dann gibt es natürlich kein Sync zu dem. Was aber für mich jetzt kein Thema ist, Das ist ein Witz, was der im Monat auch über Datenvolumen verbraucht, weil eben nur Schrift und die Bilder in verkleinerter Form kommen, ohne Werbung. Ja,
bei
das
mir
ist eigentlich der Stand.
Die,
genau,
die,
also.
Die Backend-Lösung bei mir ist Feedly damals gewesen, das war eins von den Alternativen. Feedly ist auch ein kostenloser Dienst, der allerdings auch ein Premium-Abo-Modell anbietet mit erweiterter Funktionen, die für mich komplett uninteressant sind. Und das ist das Syncing-Backend. Also man kann ja die RSS-Feeds auch in irgendwelchen Apps direkt abonnieren, aber hier geht es um das von dir schon erwähnte synchronisierten Lesestatus. Und es gibt eine ganze Stange Anwendungen auch für Mobiltelefone, die das Feedly API-Backend nutzen können. Und eine davon, von den spartanisch, aber immer noch richtig guten Funktionsumfang, ist Newsfold unter Android. Diese Anwendung hat, glaube ich, auch eine Premium-Funktion, um, weiß ich nicht, zusätzliche Features bereitzuschalten, mehrere Themes, die man dazu wählen kann, auch ein paar ganz dunkle Themes. Die Funktionalität ist aber genauso, wie du es gerade beschrieben hast, Alva. Das heißt, links, rechts, zwischen kann man in verschiedene Richtungen noch umschalten. Lautstärketasten zum Navigieren, was ich nicht nutze. Und eine Sache, die ich sehr wichtig finde, einige Blogs bieten den Newsfeed nur gekürzt an, aus werbetechnischen Gründen. Also
Heise zum Beispiel.
Heise macht's, genau. Da wird halt nur geteasert. Und diese Newsreader haben dann die Möglichkeit durch verschiedene Gesten, was weiß ich, Doppeltap oder einige haben das direkt eingebaut, weil die laden das schon vor, die laden die mobile Webseite oder die mobile Ansicht in so eine Art Reader-View, so ist wie der Firefox zum Beispiel, den Reader-View anbietet, laden die den Inhalt in die News-App runter und zeigen das dann frecherweise in der News-App an, ohne dass man auf die Webseite surfen muss. Finde ich ganz entspannt, diese Funktion. Das ist bei Newsfold auch implementiert. Leider ist es da so, dass man doppelt tappen muss auf den Beitrag, um ihn dann so nachgeladen zu bekommen. Da gibt es leider keinen Haken wie diesen Newsfeed hätte ich gerne permanent immer voll in der Ansicht. Könnte man mal noch als Feature-Request einsenden oder so. Aber ansonsten gleiches Setup, nur mit anderen Services.
Ich hatte mir mal Feedly angeguckt. Aber die hatten sich affig mit dem Import der OPML-Datei. Ich habe die einfach nicht reingekriegt. Wenn ich die quasi vom G2-Reader exportiert habe und habe sie dort einfach nicht reingekriegt. Und das war mir dann irgendwie zu doof. Also die ganzen Feeds nochmal rauspopeln und dort manuell reinfeuern, das war mir die Sache nicht wert. Schade eigentlich, sonst hätte ich es mir mal angeguckt. Vielleicht mache ich das mal in einer ruhigen Minute, um es auszuprobieren. Vielleicht. Na gut. Ich dachte eigentlich, OPML wäre irgendwie so ein bisschen standardisiert.
Ist es eigentlich auch? Das wundert mich gerade. Vielleicht möchten die also nicht importiert haben.
Ja. Na, aber wenn der Nutzer da kommt, sollte es doch eigentlich...
Vielleicht möchten die keine Kunden mehr. Hm?
Kann ja auch sein, keine Ahnung. Ja. Na gut.
Ja. Ich würde sagen, haben wir es, ne?
Sind wir durch. Okay.
Schönen Abend.
Dann bis demnächst.
Ja, dann okay. Schönen Abend, ne?
Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.